Es ist Witzwoch. Vor uns liegen dunkle, schwere Zeiten. Schon bald müssen wir uns entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten. Albus Dumbledore. Die Todesser der DFL schweben über den Fankurven der Republik. Lord Watzkemort und seine Anhänger kämpfen entschlossen für den Sieg der schwarzen Magie. Aber als stets gute Schüler der Verteidigung gegen die dunklen Künste starten wir heute mit einem Expecto Patronum. Und damit darf ich euch zur 129. Folge Witzwoch begrüßen. Wer es noch nicht erkannt hat, wir reden heute auch wieder über kreative DFL-Proteste, über übertriebene Polizeieinsätze und über ereignisreiche Spielbesuche in Berlin und in Mannheim. Und natürlich geht es viel um Zauberer und Flüche. Angst, Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Ich habe noch nie eine Einleitung so wenig verstanden. Wer ist Expecto Parelum? Worum geht
es da? Das ist der Zauberspruch gegen, ich glaube, gegen alle dunklen Künste, gegen die Todesser und gegen alle böse Magie. Wir haben also eine Folge ohne schwarze Magie.
Ist das sowas wie Ene, Mene, Meck und du bist weg?
Ja, ungefähr. Das ist das.
So hieß das. Guck mal, da bin ich auch fast zum Thema. Nee, mit Zaubern.
Was kannst du sonst noch so an Zaubersprüchen?
Nee, ich hab dieses Uri Geller, hab ich mal geguckt, diese Zaubershow. Ich so, ach, Stein, Schalosch.
Oh, ja, du bist, kennst du das? Das ist alles, glaube ich, eher so
dieses. Da biegt der so Steine um
oder
so.
Was ist das? Ist das israelisch? Wie heißt das?
Ich hab gar keine Ahnung. Oh, hab ich was Falsches gesagt?
Ja, keine Ahnung.
Meine Intention war einfach nur.
Du hast dir, glaube ich, kurz den Holocaust geleugnet
mit
deinem Zauberspruch.
Man kennt es.
Nee, ich glaube, das Harry Potter-Universum stammt aus dem Lateinischen, würde ich jetzt mal sagen. Expectum Patronum klingt sehr lateinisch.
Das klingt sehr lateinisch, das stimmt.
Aber aus meinem Lateinunterricht ist leider nicht viel geblieben, außer Asinum Stultum est.
Ja, das hast du schon mal erzählt. Irgendwie der Esel ist
falsch oder so, ne? Ja, ich glaube, der Esel ist dumm. Das kann auch falsch sein, aber damit hättest du bei Harry Potter auch nicht viel aufgemacht, glaube ich.
Ja, Latein hatte ich nicht in der Schule. Ich hatte Französisch. Mir bringt es deutlich mehr.
Französisch
als Latein? Ja, ich ärgere mich auch sehr. Hast du schon mal in Belgien auf Latein eine Pommes bestellt?
Oh, wie ist das denn dann wohl? Patatum frittum est.
Ja, Patatum frittum est, ja, so ungefähr könnte es sein. Ne, mit Zaubern habe ich nichts am Hut.
Patatum frittum est.
Ich habe auch nie mich damit auseinandergesetzt. Ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, wenn so ein Typ in so einer Kiste liegt, ne, und zersägt wird. Wie geht das?
Es ist ein Fake.
Ja, ist fake.
Ja, ist doch fake. Okay. Ist fake. Also der ist nicht wirklich zersägt. Nee.
Ja, okay, wie machen die das?
Meistens mit Spiegeln. Meistens kriegst du so einen Blick in den Kasten rein, aber das ist gar nicht der wirkliche Kasten. Das ist auch völlig irrelevant.
Und wo kommt der Hase her?
Ja, Hase.
Der aus dem Hut gezaubert wird.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, mit Zaubern habe ich echt, ich habe nichts mit Zaubern am Hut.
Ich glaube, das ist richtiges Zaubern. Das ist
Zauberei,
ja,
oder?
Das ist richtiges Zaubern, ja. Doch, da bin ich sehr sicher, dass das. Also ein paar Sachen müssen ja auch funktionieren. Ich fand es übrigens ganz witzig, dass bei Harry Potter ist auch so ein Thema geworden ist, dass das Ganze ja so gerade noch rechtzeitig, das spielt ja irgendwie, ich glaube, Ende des letzten.
Du guckst mich fragend an.
Nee, ich überlege gerade. Nee, das ist eine Frage, dass du. Nein, Quatsch, 14. Jahrhundert. Das ist ja alles in heutiger Zeit. Ich habe nur gerade überlegt, so 1980, ist das 20. Jahrhundert? Oder ist das 19.? Nein, das ist das 20. Ist ja wie beim Fußball. Wenn auf der Anzeigetafel 08:30 steht, ist das die 9. Minute.
Ja.
So, dann ist das ja auch das 20. Jahrhundert. Also, das spielt ja im 20. Jahrhundert. Mein Punkt war, wenn das später spielen würde, würde ja alles nicht funktionieren, wegen Handys und sowas. Und dann würden ja dauernd irgendwelche Muggel, irgendwelche Zauberer filmen, wenn die mal, weißt du, die kriegen dann nachher immer so einen Fluch, dass sie alles vergessen. Und das wird ja so heute nicht mehr funktionieren. Ist ja auch scheißegal.
Nee, es ist spannend, es ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß ja gar nichts über Harry Potter. Ich habe überhaupt keinen Bezug. Ich weiß nicht mehr, wie der drauf ist. Also kannst du mal einmal kurz, also es gibt ja auch Hörer, die auf meiner Seite sind, die keinen Bock auf diesen Vogel haben. Beschreib den nochmal. Also wenn Harry Potter zum Beispiel in der Fanszene wäre, wäre der jetzt so, dass er sagt, ey, wir müssen heute Karlsruhe angreifen? Oder eher so, ja, ich bin jetzt hier in der Fanhilfe, Jungs. Ich hol den
Anwalt. Ja, schon eher Fanhilfe. Also ich sag Karlsruhe angreifen, da hätten der das wäre eher so die Jungs aus dem Haus Slytherin. Das wäre eher so, das wären die Sportlichen, glaube ich. Also, ja, das würde ich eher sehen.
Ja?
Nee, das ist eher so einer von den Kreativen, glaube ich. Die,
ja, okay.
Also Harry Potter, ich meine, mit seinen Farben gelb-rot passt natürlich nirgendwo gut rein in Deutschland.
So. Gala.
Gala, ja, der ist doch kein, Harry Potter ist doch kein Türke. Aber kennst du, es gibt so geile Harry Potter-Videos, wo es in allen Sprachen quasi so bekannte Szenen gespielt werden. Und das Türkische, das fickt alles, ey. Naja, also ich glaube, das gibt's auch mit Angst, Potter.
Wie du merkst, Tim, ich bin nicht im Spiel. Ich kann hier nicht mitzaubern.
Ich werde dir heute einfach helfen. Ich werde regelmäßig versuchen,
ja?
dir an manchen Beispielen einen Harry Potter Einfluss zu geben.
Ja, Harry Potter. Ich hab richtig Angst, dass der mich heute die ganze Zeit verfolgt. Noriaki Kasai hat am Weltcup teilgenommen.
Da habe ich Angst vor. Unser Postfach ist ja an diesem Wochenende zweimal explodiert. Also am einen, zum ersten am Freitagabend, als Hannover den Harry Potter da aus dem Hut gezogen hat. Oder war das sogar danach oder davor? Dann kam noch die Meldung, der 51-jährige Kasai fliegt wieder Ski oder springt. Was macht der? Springt er oder fliegt der? Wo ist überhaupt der Unterschied?
Kasai springt. Das war eine
ganze Zeit. Wo ich keine Ahnung habe, wo ist der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen?
Schanzen sind größer. Und irgendwann hat man gesagt, bei so einer riesigen Schanze, wo du richtig dann 220 Meter springst, das ist dann Fliegen.
Es ist schon, also. Diese ganze Sportart, die ist schon irgendwie komisch konstruiert, oder?
Wieso? Er springt jetzt mit 51 Jahren Weltcup, er holt sogar einen Punkt, er holt einen Punkt.
Ja, mag ja sein, dass das auch eine sportlich reife Leistung ist und sowas alles, aber jetzt überleg doch mal dieses ganze Konstrukt Skispringen. Wenn jetzt jemand, so ein Außerirdischer auf diese Erde kommen würde und würde sich angucken, was wir Menschen da machen. Wir heften uns erstmal Stöcker unter die Füße, dann klettern wir einen Berg rauf, fahren auf den Stöckern da runter, springen dann irgendwann eine Schanze, fliegen 200 Meter durch die Luft und sind froh, dass wir es überleben und alle drumherum feiern.
Ja, E.T. fliegt auch mit dem Fahrrad.
Ja, oder ja, nicht?
Also so. Und Außerirdische, ich kenne halt nur zwei Außerirdische, E.T. und Alf.
Ja, und die,
E.T. und Alf. Die sprechen beide richtig gutes Deutsch, ne?
So.
Hochdeutsch sogar.
Nee, also Skispringen, ich finde, das lag nicht, also wenn die Menschheit nochmal neu gegründet werden würde, dann wird es Skispringen nicht mehr geben. Das ist doch etwas, wo so viele Zufälle, also so, weißt du, so Wettrennen oder Wettspringen, Wettspringen? Das heißt nicht Wettspringen.
Es ist sowieso Skispringen gehört auch zu diesen Sportarten, da braucht man erstmal viel zu viel Equipment
eben.
Deswegen ist Fußball auch so geil, jeder kann Fußball spielen.
Wenn man einen Ball hat
oder
eine Cola-Dose.
Anderes. Oder irgendeine Scheiße, genau, man kann ja mit jedem Scheiß Fußball spielen.
Ja, ja.
Und Skispringen, du brauchst ja Wachs. Um die Skier zu wachsen.
Du brauchst erstmal Skier. Das fängt ja schon da an. Du brauchst Berg, du brauchst Schnee und da brauchst du auch noch eine Schanze. Also Skispringer wird man echt nicht
Zufall. So.
Nee. Also, ja, ohne Scheiß, das ist ja wirklich sowas. Also, das ist ja wirklich ein Sportart, der kann nur vererbt werden. Du musst ja jemanden haben, der dich dazu bringt, weil ich habe noch nie irgendwie so ein Kind gesehen, der nichts mit Skispringen zu tun hat, hier irgendwo aus Gütersloh, das sagt ja, ich würde gern Skispringer werden. Das gibt's ja nicht. Also selbst wenn du dir das jeden Weihnachten anguckst, da ist doch keiner, der, ja, ich würde jetzt gerne jeden Winter nach Garmisch-Partenkirchen und mich da in den Berg runterstürzen. Das ist ja, also. Nee, also da gibt es mehr, die Zauberer werden wollen.
Ja, es ist sehr, sehr speziell. Also wie gesagt, Glückwunsch an Noriaki Kasai. Hat mich sehr gefreut, dass der.
Also hat er denn jetzt gewonnen?
Nee, oder? Einen Punkt hat er geholt. Er ist im zweiten Durchgang gekommen mit 51. Das gibt's überhaupt nicht.
Ja, das hätten sich die Bayern gestern in Bochum auch gedacht, glaube ich. Ein Punkt wäre stark.
Ja, so ungefähr. Was haben wir für Themen, Tim?
Wir haben natürlich ich habe richtig Spaß auf diese Folge, einfach weil dieses Thema Harry Potter natürlich sehr, sehr witzig war am Freitagabend. Das heißt, wir reden natürlich über die DFL-Proteste. Es geht ja auch fast, das habe ich an diesem Wochenende gelernt, es geht quasi gar nicht mehr darum, wer am längsten aushält, sondern wer am kreativsten ist. Das heißt, jetzt fliegt ja alles Mögliche und fährt und fliegt und raucht über den Platz. Das ist ja großartig. Also,
halt dich mal eben fest, mit beiden Händen am Tisch. Halt richtig fest.
Ja.
Wir haben ja jetzt
am Ist das sicher genug so?
Ich würde mich noch fester halten.
Sieht ja aus, als ob ich hier den, wie hieß das denn nochmal?
Kommando Pimperle.
Kommando Pimperle mache, so sieht das
hier aus. Kommando Rutsch. Kommando Kant. Oh Gott, das fängt schon wieder gut an hier.
Kommando Pimp, das war, ist das
schön, von, dass du fest hältst?
Von Ballermann oder von
voll normal,
die Superbullen?
Oder? Nein, das ist voll normal.
Voll normal, ja stimmt, voll normal.
Die machen das doch, weil die doch den Kasten, was brauchen die nochmal? Ramsdorfer Kölsch.
Ja.
Und in dem Laden, wo
die sind. Köln Kalkverbot.
Genau, und in dem Laden, wo die sind, da gibt es noch einen Kasten Ramsdorfer Kölsch. Und die müssen dieses Spiel spielen. Und am Ende machen die auch so, dass der Kopf unter die Vase da knallt. Und
dann hauen die das schnell ab. Ja. Stimmt. Nee,
ich will kein Heiner Bier. Das ist so der Grieche vom Café Athen. Nee, komm, lass uns jetzt mal reingehen hier. und es gab ja am Wochenende nicht nur neue Formen des Protests, sondern gerade in Rostock ja auch eine neue Form des Podests.
Komm. Ohne mich festzuhalten, wäre ich fast vom Stuhl gekippt.
Da wird es den einen oder anderen Autounfall gegeben haben auf der A2 jetzt. Da gehe ich mal ganz, ganz stark von aus.
Eine neue Form des Podests, ja.
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in die DFL-Proteste. Das fing ja da am Freitag an. Und das war ganz witzig, weil wir haben ja in der letzten Folge haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann haben wir auch gesagt, so, weißt du, was geil wäre?
Und wenn du eine Frau wärst. Ah nee, das war jetzt die Superbowl, ne?
Ich hab keine Ahnung.
Weißt du, was geil wäre?
Was, wenn, wenn sich die Protestform auf fiktive Personen verlagern würden. Und das ist ja in Hannover dann auch ein Stück weit so passiert, aber Hannover hat ja wieder Ebenen erreicht.
Also ich muss sagen, das ist tatsächlich genauso passiert, weil Harry Potter ist fiktiv. Also falls du da jetzt noch nicht ganz sicher warst, ich wollte ja heute hin und wieder so den, also Harry Potter gibt's nicht.
Ja, aber es gab ja dann noch, es war erst die Harry Potter Figur und diesen Dumbledore, nee, wie heißt der, Voldemort?
Voldemort, um Gottes Willen. Warum
ist der eigentlich so hässlich?
Voldemort, ja. Weil er die Personifizierung des Bösen ist. Er ist der dunkle Lord.
Okay. Ja, okay. Wie gesagt, ich kenne den halt erst.
Ich weiß aber auch nicht ganz genau, warum er keine Nase hat.
Also ich kenne den bisher nur von der Fürth-Fahne. Keine Ahnung. Und da gab es ja dann nachher noch...
Voldemort, das ist doch der von der Fürth-Fahne. Ja, klar.
Ja, und dann gab es ja dann nachher noch, man hat es gesehen, man fand das ganz witzig mit Harry Potter. Und dann so eine halbe Stunde später gab es ja den sogenannten Pott-Twist. Ne? Dann kam ja noch zu tragen, dass, wie heißt der von CVC?
Matt Potter.
Matt Potter. Großartig.
Ja, ja.
Also da hat Hannover hat sich wieder selbst übertroffen.
Ja, ne? sehr stark. Also ich wollte sagen, ich meine, es ging ja das Wochenende, wir haben ja gesagt, es geht gar nicht mehr darum, wer es am längsten aushält, den Spielbetrieb aufzuhalten, sondern wer am kreativsten ist. Und Hannover hat dieses Wochenende alles abgeschossen. Also
ja.
Das Ding, auch die Geschichte mit dem Kind-Banner.
Wie live der erste Kreis
gemacht. Genau, wie live. Und ich glaube, es ist beim ersten geblieben, ne?
Ja, ist beim ersten geblieben.
So. Und auch diese Spielunterbrechung wird ihnen präsentiert von Kind-Störgeräte.
Ja, stimmt.
Also bombastisch. Sehr, 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 sehr starke Nummer. Also Hannover, Chapeau und Zauberhut ab.
Der Zauberhut ab.
Vor allem, das war ja wirklich, wo du gerade sagst, der Pott-Twist, beziehungsweise der Plot-Twist, diese Geschichte mit dem Matt Potter, das hatten ja die meisten überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Also das war ja so schon witzig, einfach weil es darum ging, mal gucken, ob ein Spiel auch bei personifizierten Gewaltandrohungen gegen fiktive Personen auch durchgezogen wird. Turns out, no. Es ist, wird nicht aufgehalten, wenn Harry Potter bedroht wird. Muss man mal gucken, was demnächst wird mit realen Personen, die aber schon tot sind. Ne? Das wäre ja auch noch eine Form.
Ja,
weil
ja.
Ist ja dann schon gelaufen, das Ding. Bestenfalls keine Leute, die erschossen worden sind. Das wäre vielleicht etwas zu banal. Aber dann kam irgendwie im Nachgang raus, ja, Angst Potter, das ist jetzt nicht nur der Gag quasi bezüglich irgendeiner fiktiven Figur, sondern CVC Director ist Matt Potter, sprich der Einzige, der quasi noch gerade im Rennen ist um Anteile bei der DFL. Ja, keine Ahnung, ob der Mann Angst hat.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind sehr skrupellos. Sind das
glaube ich
scheißegal,
auch.
Ne?
Glaube ich absolut. Völlig Latte. Ich glaube, ja. Das war ja interessant auch, dass in den Gesprächen, die am Wochenende so geführt wurden, viele auch überlegt hatten, ob man so die Protest mehr gegen Anti-CVC packen soll. Ich glaube aber auch, dass denen alles scheißegal ist. Also die juckt das nicht. Natürlich sind die jetzt kein Fan, wenn Spiele unterbrochen werden. Aber wenn da jetzt demnächst CVC in irgendeiner Weise mehr ins Fadenkreuz gerät, ich glaube, juckt die nicht so besonders. Weil CVC ist jetzt nicht so, dass die ihre Marke groß stärken müssen. Weißt du, CVC hat dir vorher nichts gesagt. Das ist halt so eine Investorengruppe. Die, wer weiß, wo ihr Geld alle her haben. Ich glaube, der saudische, wie heißt das, Dingsfond?
Nee. Staatsfond.
Ja. Der saudische Staatsfond, der ist da ja auch nicht ganz uninvolviert. Und dementsprechend, die haben ja kein Image zu verlieren. Die sehen ja nur zu, dass sie quasi ihre ganzen Schäfchen, also da, wo sie investieren, beisammen haben und versuchen, die Bundesliga da jetzt auch unter ihre Fittiche zu kriegen. Das ist jetzt aber nichts, die müssen ja quasi nicht an den Kunden ran. Also der einzige Kunde ist ja in dem Fall dann quasi die Bundesliga.
Ja, und ich glaube, dass Blackstone da ausgestiegen ist, das kam dann auch im Laufe der Woche rein. Kann gut sein, dass es am dunklen Dienstag war, ne? Dass wir die Nachricht am dunklen Dienstag bekommen haben, wo wir schon aufgenommen hatten. Das macht die Ausgangslage für CVC ja eigentlich besser, weil wenn es keinen zweiten gibt, dann sagen die sich auch, ja, wofür denn die Milliarde? Wer bietet, was ist der Gegenwert hier?
So wie ich es verstanden habe, ist ja quasi der Preis schon fix.
Ach, da wird nur über die Konditionen.
Und
dann wird,
glaube ich, noch die Inhalte werden jetzt noch verhandelt, ja. Also, und beziehungsweise diese angeblich schon lange feststehenden roten Linien werden jetzt, glaube ich, nochmal neu gezogen.
Irgendwie so. Ja, zieht immer eure Linien, ey. Und
kannst du mal rausgehen, dass da ein paar Lines gezogen werden. Du.
Bei Hannover kam dann am Dienstag, glaube ich, auch eine Stellungnahme an die DFL, beziehungsweise generell eine Stellungnahme, wo ich erst gar nicht verstanden habe, dass die auch wirklich vom Verein direkt ist, weißt du?
Ja.
Ich habe nur gelesen, ja, Hannover kritisiert DFL und ich dachte, gut, das ist jetzt irgendwie die Fanszene oder wer auch immer, bis ich dann verstanden habe, ach krass, das steht wirklich auch auf deren
auf Hannover96.de.
Auf Hannover96.de steht das und das fand ich da ganz interessant, dass die einfach mal so öffentlich gemacht haben, dass die ja schon im Vorfeld gesagt haben, dass Martin Kind vermutlich nicht die Weisung des Muttervereins annehmen wird und gegen den Investoreneinstieg stimmen wird.
Ja, fand ich auch sehr interessant, dass es ja vor allem auch diese Meldung ein Stück weit schon dem Interview, was unser Aki diese Woche der ich weiß nicht, der Welt oder der Bild oder wem auch immer gegeben hat, beziehungsweise hat auf die Frage, ob es ein Fehler war, dass diese Abstimmung geheim stattgefunden hat, gesagt, es kann kein Fehler gewesen sein, weil kein Vertreter der 36 Vereine eine offene Abstimmung beantragt hat oder auch nur zur Diskussion gestellt hat. Das stimmt ja einfach nicht.
Ich glaube,
96 hat ja quasi im Vorfeld bereits die DFL informiert, dass sie befürchten, dass Kind entgegen der Weisung abstimmen wird und dementsprechend eine offene, transparente Abstimmung gefordert.
Genau, und bloß weil an diesem Tag, wo man diesen Antrag hätte stellen können, keiner gestellt wurde, ich glaube, darauf bezieht sich Aki Watzke, ist es ja trotzdem den Entscheidungsträgern und auch halt Aki Watzke klar gewesen, dass Hannover dagegen stimmt. Und er hat das ja wohlwollend dann angenommen, ja, weißt du? Ja. Und dann, klar, wenn an dem Tag ist kein Antrag gestellt worden, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen.
Wobei, Aki Watzke weiß ja auch bis heute nicht, wie Martin Kind abgestimmt hat. Niemand weiß das.
Ja, der macht sich gut zum Obst, der Mann.
Aktuell. Also er warnt davor, geheime Abstimmungen zu verteufeln, denn Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten werden ja auch geheim gewählt. Also aber niemand weiß, wie Kind abgestimmt hat. Woher sollen wir das wissen?
Nee, ich habe auch gar keine Ahnung. War da nicht nur irgendwas Witziges, irgendwas Moralisches oder so? Irgendwas, ja, ja. Da war ein richtig geiles Zitat drin, glaube ich.
Ja, genau, das war auch noch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Da wurde nämlich genau hinterfragt, ob man denn gucken muss, wie so ein möglicher Investor, der die CVC dann selbst finanziert ist, in dem Fall ja beispielsweise auch durch saudische Staatsfonds. Und da wurde er gefragt, ob man in solche Deals dann eingehen darf. Und er hat dann natürlich erstmal mit ein bisschen Whataboutism geantwortet, nämlich die Frage gestellt, wer schaut sich denn überhaupt in diesem Zusammenhang die Aktionärsstruktur von großen deutschen Unternehmen an?
Ja,
hat
ja,
doch damit nichts,
hat
zu tun.
Damit nichts zu tun.
Also wir sind ja jetzt erstmal beim Fußball und eben noch nicht ein deutsches Großunternehmen, sondern es geht ja um ideelle und um moralische Werte, worauf er dann aber sagt, wir müssen aufpassen, dass wir den deutschen Fußball nicht ständig in politische Diskussionen verwickeln. Wir Deutschen müssen aufpassen, dass wir moralisch nicht ständig überdrehen.
Ihr also, Fotzen.
Ja.
Das hat er nicht gesagt, oder?
Nee, einfach mal Moral ablegen.
Einfach mal die Moral ablegen
und verhandeln. Das ist, glaube ich, ein guter Ratgeber für alles, was im Fußball passiert.
Ja, das ist doch toll. Und ich glaube, Aki Watzke hat gleichzeitig auch, dieses Interview ist wieder großartig, da kann man sich so schöne Sachen raussuchen. Er hat auch gesagt, dass ein Investor benötigt wird, um die Eintrittspreise zu halten oder sogar zu senken oder so, wo ich mir denke, egal, ob da jetzt einer einsteigt oder nicht, bei den Eintrittspreisen passiert nichts.
Nein, vor allem.
Das ist doch Blödsinn,
ey. Also vor allem ja auch deshalb nicht, weil dieses Geld, was den Vereinen da in Aussicht gestellt wird, das ist ja teilweise zweckgebunden. Also die müssen das ja in irgendwelche Digitalisierung und Apps und solche Geschichten stecken oder keine Ahnung was. Aber es ist ja nicht so, als ob die sagen, ja, hier habt ihr noch ein paar Millionen, das können wir bei euren Tickets zuschießen, dann macht die Kurvenkarten hier demnächst für 12 Euro wieder. Ja, nee, das passiert ja nicht. Also im besten Fall haben die dann noch ein bisschen mehr Budget für einen Kader, aber es ist ja, also das, ich finde es immer so unangenehm. Weißt du, wie das ist? Das ist richtig cringe. Wenn ich sehe, dass jetzt Leute irgendwelche DFL-Funktionäre dann irgendwas sagen, man tut das ja auch für die Fans.
Ja,
und was die meinen ist, dann hat man mehr Geld, um den Kader aufzuheben. Und dann kann man hier, demnächst den Cristiano Ronaldo bei Hannover 96 rumlaufen sehen. Wo ich denke, das ist nicht für die Fans. Das ist mir scheißegal. Also mir ist es auch relativ, nicht komplett egal, aber diese internationale Wettbewerbsfähigkeit ist mir eigentlich auch Peng. Also natürlich fand ich es geil, dass Borussia 2013 im Champions League-Finale stand. Fand ich natürlich cool. Aber wenn das jetzt demnächst nur noch das Conference League-Finale ist und wir demnächst nicht mehr nach London, sondern nach Tirana fahren müssen, ey, also das ist mir die Sache nicht wert, dass ich dafür andere Werte verkaufe.
Es gibt sicher Fans, die sich damit auch angesprochen fühlen, aber es geht halt um den Stadionprotest, weißt du?
Ja, ja.
Und ich finde das auch witzig, bei so Borussia Dortmund-Spielern, also wir haben ja am Samstag in Wolfsburg gespielt und ich glaube 6 Spielunterbrechungen gab es insgesamt.
Kommt immer darauf an, ob man diese so knapp zusammenhängenden als eine oder als mehrere wertet.
Ich glaube, irgendwer hat geschrieben, dass es 6 Spielunterbrechungen gab. Und die Spieler waren dann entsprechend auch sauer, was ja auch Sinn der Sache ist. Die Spieler sollen alle genervt sein davon.
Ja, ja.
Ich meine, als Fan ist das ja auch nicht immer geil. Dann waren die Borussia Dortmund-Spieler waren zum Teil so sauer, dass die nicht so richtig zum Block gekommen sind. Nur so teilweise, wo ich mir denke, Emre Can, ne, du kannst sauer sein und so, bla bla, aber du bist halt in dem Moment gar nicht wichtig. Du bist überhaupt, du bist gar kein Adressat, glaube ich.
Dementsprechend, man kann es denen ja fast auch nicht verübeln, dass sie jetzt gerade sauer sind. Ich finde es auch immer geil, wenn die dann versuchen, so in die Kurve zu kommen und das Ganze so zu regulieren, wo ich mir denke, Ja, glaubst du denn jetzt, dass die, ja, die Leute, die sich diesen Aufwand gemacht haben, Spruchbänder und Aktionen oder in Nürnberg ganze Choreos zu dem Thema gebastelt haben, dass die jetzt denken, ey, du kommst jetzt mit deiner Kapitänsbinde jetzt hier in die Kurve gelaufen und denken so, ja, okay, hast recht, stimmt, ja, dann lassen wir es. Warte, komm, wir räumen eben ab. Ja, das ist was so, denken die denn?
In Wolfsburg war es jetzt so, da hat sich die Mannschaft quasi auf dem Platz so mehr oder weniger gestritten, wer jetzt zur Kurve geht und wer nicht. Das sieht halt mega unprofessionell aus. Und so Mats Hummels kommt dann. Ist vielleicht auch ein Tacken.
Mats Hummels ist auch gut. Sehr witzig. Es gab ja schon den ersten Aufschrei quasi aus der Gästekurve in Wolfsburg, dass beim Protest aus dem Gästeblock die BVB-Auswechselspieler quasi schon direkt mitgeholfen haben, wegzuräumen. Oder quasi aus der Kurve auch schon ein paar Leute
kamen. Was wird da zu meinem Take passen?
Lass die Scheiße da liegen, Mann. Es hat doch gerade einen Sinn, dass die das wegräumen müssen. Das muss doch jetzt hier dauern.
Das hat ja auch was mit Loyalität der eigenen Kurve gegenüber
zu tun. Ja, ja. Und der Hummels hat sich einfach weiter warm gemacht. Der ist da rumgelaufen, hat einfach sich weiter warm gemacht. Ich meine, der ist halt auch clever. Der weiß, warum
er
es genau, der weiß auch, warum. Also völlig egal, welche Haltung er da annimmt. Aber er weiß auch, also ich werde jetzt hier vor allem... Der denkt sich auch, ich räume doch jetzt keine Tennisbälle hier weg. Weißt du? Also wer bin ich denn?
Auch wie unwürdig für einen Ordner hinter einem Fernsteuerauto
herzulaufen. Ja, das ist auch sehr geil. Aber noch geiler waren ja auch die Ordner, gerade jetzt in Wolfsburg, die hatten ja gar nicht auf dem Schirm, was sie dürfen. Weißt du, die haben ja jetzt gedacht, wir müssen jedem Tennisball hinterher. Und dann hat der Schiri ja teilweise wieder angepfiffen, die Tennisbälle flogen und es lief so ein Angriff und die Ordner haben dann nur gesehen, oh, Tennisball, wir müssen wieder drauf. Und dann gab es ja die skurrile Situation, dass quasi das Spiel lief und gleichzeitig standen aber 20 Ordner irgendwo und waren Tennisbälle absammeln. Und der Schiri merkt das auf einmal, sagt, was ist hier denn los? Also ich muss hier immer noch unterbrechen, ne?
Ja, aber das fand ich ganz witzig, dass die Spieler dann so denken, dass die einen Block damit abstrafen, weil größtenteils haben die einen Vertrag bei Borussia Dortmund und mehr halt eben nicht, weißt du, die sind ja nicht Borussia Dortmund und wenn dann da jemand irgendwie sauer ist, mir ist egal, wie das Spiel dann ausgeht, ja, es geht ja um eine viel größere Sache.
Ich wollte sagen, mir ist es nicht egal,
aber ich verstehe den Spieler an sich, wenn ihm das stört, das verstehe ich grundsätzlich auch, aber
es ist egal, sondern es ist etwas, was man in Kauf nimmt für die Sache.
Eben, das ist ja was viel Größeres als jetzt ein Spiel in Wolfsburg. So.
Es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden in den Weg zu stellen, aber wesentlich mehr noch, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen. Was soll das Albus denn? Dumbledore.
Welcher Elvis? Ist das nicht ein Sänger?
Albus Dumbledore ist ein Sänger.
Ist das Elvis?
Elvis
Dumbledore.
Albus.
Ach so,
Albus. Also, du bist echt, du hast mir, also, wenn das Zitat nicht schön rausgesucht ist in dieser Thematik, dann.
Ja, es passt ja wirklich gut.
Naja, ja. Also, wir lernen es heute noch.
Wir lernen es.
Ich werde es noch ein paar Mal einschieben.
Aber du weißt, was ich meine.
Du auch. Was? Ja, du weißt auch, was ich meine.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Ja,
gut. Natürlich. Siehst du, da verstehen wir uns doch. Ja, also von daher, es macht ja auch den Fans nicht Spaß. Also klar, manchen schon mal so ein Tennisball über 50 Meter zu pfeffern mit so einem, vor allem am geilsten mit diesen Hundewurfdingern.
Das konnten wir live sehen, das war top, ne?
Das ist schon geil.
Das hat auch richtig Spaß gemacht, die Leute mit dem Zoom zu suchen. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, und auch in Rostock diese Geschichte da mit den ferngesteuerten Autos, wie unwürdig die Ordner da hinterherlaufen mussten.
Ja, so eine Scheiße. Gab ja zwei Arten von Autos, einmal die in Köln. Und diese Autos fand ich ja ganz witzig, weil die dann immer so diese Saltos gemacht haben, weißt du?
Wobei ich fand, Rostock hatte die besseren Autos.
Klar, als Köln, aber ich wollte gerade sagen, die in Köln waren auch sehr witzig, weil die fuhren und in einer Sekunde auf einmal fuhren die in eine andere Richtung. Haben so ein Salto gemacht und fuhren in die andere Richtung. Und klar, die in Rostock, die haben eine Mark mehr investiert für die Dinger. Aber ich muss auch zugeben, sind alle nicht so weit gekommen. Ich habe irgendwie gedacht, ey, kauf doch mal so ein Auto, was richtig Gas gibt und dann fährt das einfach die ganze Zeit um den Platz so herum.
Das Flugzeug von Freiburg war auch nicht schlecht, ne?
Flugzeug Freiburg, sehr, sehr stark. Also irgendwo wurde ja das Wochenende schon spekuliert, wer bringt den ersten Flieger rein. Wobei die haben, glaube ich, auch einen erstmal ins Fangnetz geflogen, ne?
Ich glaube,
einer ist erstmal im Fangnetz gelandet, der musste nochmal neu gestartet werden. Aber klar, alles sehr, sehr witzig.
Hattest du mal was Ferngesteuertes als Kind?
Nee, ist das
nicht. Was für Assis?
Weiß ich nicht. Hast du? Hattest
klar, du? Klar. Ich hatte einmal einen Formel-1-Wagen klein, einen Jordan hatte ich, weil ich damals großer Fan von Giancarlo Fisichella war. War das? Oder Benetton?
Ich hatte nur diese Rennbahn fürs Kinderzimmer, glaube ich.
Carrera-Bahn.
Ja, wobei, ich glaube, ich hatte nicht das... Nee, eine Carrera-Bahn hatte ich nicht. Das war auf keinen Fall das Original. Ich hatte... Kennst du Strax? Strax waren so, da konnte man die Bahn selber bauen und dann konnte man aber auch Autos rüberfahren lassen. Das hatte ich. Strax war richtig geil.
Ich glaube, Carrera-Bahn ist geiler. Umfrage?
Strax oder Carrera-Bahn? Ja, Carrera-Bahn wird safe gewinnen, weil das halt so einen Kultfaktor hat. Strax kennt kaum eine Sau. Aber Strax, da hast
du... Konnte man auch zu zweit fahren, richtig, mit Fernsteuerung? Dass du Rennen fahren konntest?
Ja, pass auf. Nee, Strax war quasi... Du hattest diese ganzen einzelnen Elemente. Konntest du zusammenbauen, konntest deine eigenen Straßen bauen. Und es gab halt auch Konstruktionen, mit denen man die quasi in die Luft bauen konnte. Das heißt, du konntest so richtig wie so eine Achterbahn selber bauen. Komplett.
Keine Ahnung, ich finde, du hast immer komische Sachen gemacht.
Strax war schon geil, ey. Ich bin gespannt,
ob Leute da.
Ja, das Ding, weiß ich schon, wird an Karrierebahn gehen. Aber wer Strax kennt, gerne mal Strax liken.
Hieß
das überhaupt Strax? Ich glaube schon, ey.
Ich hatte früher, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Auto war. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Aber ich weiß noch, wie es hieß. Es hieß Tantrum. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist das nicht dieser
krasse Energy Drink?
Tantrum? Ja, klingt auf jeden Fall wie ein Energy Drink.
Das war so dieses Neon-Grün-Orange. Grün-Gelb?
Ich weiß es nicht mehr.
Tantrum!
Ist das auch von Harry Potter? Das ist ein Zauberspruch. Und ich weiß, dass ich unbedingt haben wollte. Und dann bin ich immer mit meinem Tantrum gefahren und war ganz stolz.
Ich fahre mit meinem Tantrum rum.
Ich bin mit meinem Tantrum durch die Gegend gefahren. Ich wollte dann auch natürlich ein ferngesteuertes Boot haben.
Brot?
Das habe ich nicht bekommen. Gibt's auch, so ferngesteuerte Boote.
Ach, Boote?
Ja, ja.
Was hast du verstanden? Ja, Brot, habe ich verstanden.
Und das fährt dir dann in den Mund, oder
was? Ferngesteuertes Brot, ja, weiß ich nicht, was du für interessante Spielzeuge hattest.
Brot, wenn du Brot isst, dann brauchst du am meisten eine Brotmaschine. Kennst du das, wenn du das so abschneidest und dann ist das so richtig
schief? Richtig unförmig, ne?
Oben ist es richtig gut, oben ist es richtig dünn und unten ist dann so dick wie...
ein Daumen.
Ein Daumen, ja, genau.
Wie ein doppelter Daumen.
Doppelter Daumen. Brot ist nicht so mein Ding. Ich hatte ein Tantrum und würde ich auch gerne mit meinem Platz pesen, Tim. Ich weiß noch nicht, wie ich es reinkriege. Ja, ansonsten gab es noch einen Platzsturm in Nürnberg, ne? Beziehungsweise einen Innenraumsturm.
Innenraumsturm,
auch eine coole Protestform, fand ich.
Ja, kannst natürlich
Nürnberg auch. Zieht's auch geil durch.
Du kannst natürlich auch fast nur in Nürnberg machen, weil du musst ja irgendwo diesen. Also in vielen anderen Stadien, wenn du quasi im Innenraum bist, das wirkt ja gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es in vielen anderen Stadien gar nicht so richtig aufgefallen wäre. Weißt du, wenn die Fans einfach 2 Meter weiter vorne stehen. In Nürnberg machst du natürlich da ein paar Meter. Und fand es auch interessant, dass trotzdem direkt das Spiel unterbrochen wurde. Also, dass der Schiedsrichter gemerkt hat, ja Moment, die Jungs gehören da nicht hin. Und fand aber auch richtig geil, dass dieser Nürnberg-Mob dann aussah wie einfach so eine Demonstration.
Die sahen aus wie am 1. Mai, wenn die
Gewerkschaften,
die Gewerkschaften gehen los.
Wie wenn man irgendwo so eine Grafik von so einem Fan-Mob sucht, stimmt. Weißt du? So, weißt du, eine Reihe mit Zaunfahne und dahinter quasi so 3-4 Leute, alle einen Doppelhalter und Schilder und sowas. Alles genauso sahen die aus. Also richtig, richtig optisch geil dahingestellt. Und dann natürlich diese ganze Hintertorseite voll gemacht. Fand ich vor allem in der Schärfe, also auf den Platz gehen bzw. in den Innenraum gehen, ist ja schon eine gewisse Extremität.
Übertritt.
Wie heißt das? Sagen wir mal.
Eine Grenzüberschreitung.
Eine Grenzüberschreitung, sehr schön. Ich wollte es gerade ganz einfach sagen, einfach, ist krass.
Ist krass.
Ja, gut, ist auch krass. Ist ja schon krass, weil vor allem Nürnberg hat ja sogar gegen den Investoreneinstieg gestimmt. Von daher, also man muss ja immer zugeben, die Fans stellen sich ja in erster Linie immer ihrem eigenen Verein gegenüber. Und dementsprechend hat sich Nürnberg in dem Abstimmungsverhalten ja gar nichts vorzuwerfen. Trotzdem hat die Nordkurve Nürnberg da, glaube ich, nochmal gesagt, dass der Verein ja durchaus auch mal im Nachgang hätte sagen können, hier ist nicht alles sauber gelaufen und warum, wieso ist diese Abstimmung hier so intransparent, knapp mit einer Stimme, was war mit dem Kind und sowas alles. Also, was der Watzke gesagt hat, ist ja, dass sich quasi keiner der Vereine dann Einspruch erhoben hat in den 4 Wochen danach. Und das stimmt ja auch. Mhm, also das absolut. Ist ja tatsächlich so, ne? Die Abstimmung ist am, 11. Dezember, glaube ich, gewesen. Und dann haben die Regularien wohl gesagt, dass man 4 Wochen Zeit hat, da Proteste einzulegen. Und auch in diesen 4 Wochen war ja schon ein krasses Meinungsbild vorhanden, sodass irgendein Verein, der durchaus hätte mal sagen können, ja, lass uns das nochmal einen Blick drauf werfen, ob das hier alles so richtig war. Insbesondere auch Hannover 96 hätte das ja auch machen können, die ja im Vorfeld die DFL informiert haben, dass der Kind sich wahrscheinlich seiner Weisung entziehen wird.
Ja, ich bin da echt gespannt, wie das ganze Thema weitergeht. Da müssen wir auf jeden Fall am Tennisball bleiben, würde ich sagen, Tim. Und was du auch sagst mit Hannover, ich glaube, da ging ja schon, hat Hannover sich nicht schon vor Jahren?
Ja, das ist jetzt krass. Die haben jetzt diese Woche eine Stellung, wir haben ja eben darüber geredet, über diese Stellungnahme. Und die hat es ja wirklich in sich, denn da sind ja echt Inhalte drin. Also Hannover hat bekannt gegeben, dass die bereits 2021, also vor 2,5 Jahren, die DFL erstmals davon in Kenntnis gesetzt hat, dass Martin Kind quasi nicht den Weisungen seines Muttervereins folgt. Und dementsprechend im Grunde seit 2,5 Jahren im Grunde die 50-plus-1-Regel nicht einhält. Weil dadurch, dass quasi Hannover 96 als Verein irgendwelche Entscheidungen trifft, dann haben die ja quasi als Verein ihre 50-plus-1 in irgendeiner Weise in eine Meinung umgesetzt. Und der Kind, der quasi in dem Fall nur Handlanger ist, um das Ganze dann auch umzusetzen, befolgt das nicht und umgeht quasi dann 50-plus-1. Und darauf hat Hannover 96 quasi schon vor 2,5 Jahren hingewiesen und hat jetzt auch im Vorfeld über die Abstimmung gesagt, dass es sein kann, dass der Kind sich seiner Weisung entzieht und somit vermutlich das Ganze nicht nach Protokoll macht. Und Hannover 96 ist jetzt relativ sicher, dass die DFL die Abstimmung hat vorsätzlich geheim durchführen lassen, damit eben dieses Abstimmungsverhalten von Martin Kind nicht nachvollziehbar ist. Also die DFL war sich quasi im Klaren darüber, dass sie quasi mehr Fürstimmen bekommt, wenn es geheim ist, weil dann quasi nicht jeder klar machen muss, was er gestimmt hat. Und in den vielen Fällen ist das natürlich legitim, wenn die Geschäftsführer da ihre eigene Meinung umsetzen. Im Falle von Hannover 96 ist durch dieses komische Vereinskonstrukt allerdings eher an eine Weisung gebunden und hat sie nicht umgesetzt. Krasse Geschichte. Und
diese das hatte Watzke gar nicht erwähnt in dem Interview, ne?
Ja.
komisch.
Also das ist so eine Geschichte, das ist schon... Also sehr, sehr, sehr scheinheilig, was die DFL da veranstaltet. Und schön, dass das ganze Thema jetzt so, so breit ausgebreitet ist. Und wir hoffen und sind sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, wir bleiben hier auf jeden Fall.
Wir hoffen, dass es weitergeht. Wir hoffen auf weitere Proteste, dass das Ganze oder gegebenenfalls ein Einlenken der DFL. Denn das ist ja auch geil, ne? Der Watzke tut dann ja auch so, als ob er der große Demokrat ist und der immer zu Gesprächen bereit ist. Aber letztendlich hat diese Gesprächsbereitschaft ja nichts. Klar können wir uns hinsetzen und eine halbe Stunde über Fußball reden, aber die Kernpunkte wurden ja überhaupt nicht beachtet. Also dass es quasi beispielsweise diese Abstimmung mal zur Diskussion stehen muss, ob die überhaupt legitim ist.
Ja, wir sind gesprächsbereit, wir können gerne reden, aber es wird trotzdem so durchgeführt.
Genau, das ist ja quasi so der Punkt und das hat ja dann auch nichts mit Demokratie zu tun. Also klar kann jemand nach einem ergebnisoffenen Gespräch bei seiner Meinung bleiben, aber dieses Thema über die oder der Punkt, der eigentlich quasi zur Diskussion führt, der wird ja gar nicht besprochen.
Das ist ein bisschen so, wie wenn eine Ultragruppe im Block wechselt. So unter dem Motto, ja, wir gehen jetzt bald in den Block X. Wir können gerne mit den Leuten darüber sprechen, aber du weißt, im Hintergrund ist schon alles durchgeplant. Weißt du? Wir können gerne mal quatschen, aber...
Wir können euch erklären, warum es keine andere Möglichkeit gibt.
Ja, genau, so ungefähr.
Ja, und das macht der Watzke und die DFL ja quasi auch. Also das Thema ist durch und jetzt müssen wir noch irgendwie es hinkriegen, das Ganze den Fans zu verkaufen. Aber... klappt halt nicht. Es bringt einfach gar nichts, wenn man bei Gesprächen, wenn quasi ja eine Partei im Grunde gar nicht zuhören will. Und ich würde an dieser Stelle nochmal kurz ein Zitat einbringen. Die Stimme eines Kindes, egal wie ehrlich oder aufrichtig, ist bedeutungslos für jene, die verlernt haben, zuzuhören. Albus Dumbledore in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Ja, der ist ein ganz schöner Sprücheklub von der Typ, wa?
Der Mann ist tot.
Oh, Entschuldigung. Also,
du sollst das Andenken an Albus Dumbledore nicht schänden hier.
Nein, Ruhe in Frieden, Elvis. Sollen wir über Hamburg sprechen? Wir waren gerade in Hannover, wir gehen mal 100 Kilometer nach oben, in den Norden nach oben, wie Kinder sagen würden. Für uns geht's in den Norden. Hamburg hat am Wochenende in Rostock gespielt. Und das ist für die Hamburger jetzt selbst nicht, aber es ist eigentlich eine witzige Story, weil ich glaube, da gibt es dann schon vergleichsweise viele Zugfahrer, denn das ist da ja nervig. Wenn du mit dem Auto hinfährst, dann musst du ja auch irgendwie am Bahnhof parken und mit dem Bus und
bla bla bla. Du hast nachher keine Spiegel mehr.
Genau, das ist alles nervig. Ich glaube, da fährt man dann eher so mit dem Zug mal hin. Und wie viele Zugfahrer waren es? 855, ne?
855.
Die zumindest da in der Kontrolle waren.
Ich glaube, es waren noch ein paar mehr, aber ein paar durften einfach gehen, weil sie, weiß nicht, eine Kutte anhatten oder
so. Ja, so ein paar sind bestimmt ausgebüxt. Die kamen dann nämlich auf dem Rückweg, ich glaube, es war ein ganz normales Rostock-Hamburg-Spiel. Ne? Hamburg hat es wieder nicht geschafft, die Punkte zu holen. Hansa hatte Protest, nach dem Spiel hat es ein bisschen geknallt. Ganz normales Spiel, würde ich erstmal so sagen. Und dann gab es aber in Hamburg-Bergedorf, war das, ne? Kennt der Groundhopper, weil da so ein Riesenground ist?
Ja, stimmt,
Wie heißt das? Bill-Tal-Stadion?
Bildstadt.
Bildstein?
Bildstadt?
Bill, irgendwas mit Bill. Bill Gates-Stadion ist in Bergedorf. Und da hat die Polizei dann etwas vorbereitet, sagen wir es mal so, ne?
Das ist etwas, ich habe mich fast geärgert, als ich diese Meldung gelesen habe, hast du die Zahlen, wie viele Beamte waren da involviert?
400, glaube ich. Und 400? Super Recognizer.
Super Recognizer, 400 Beamte. Dann so eine eigene Station aufgebaut, um da zu fotografieren und die Leute auseinanderzunehmen.
Aber Super Recognizer könnte auch ein Gerät sein, oder?
Ist Elektro, oder? Ne? Außer Elektro.
Ja.
Aber Super Recognizer klingt auch, boah, das ist irgendwie in der Tele5-Werbung zu krass angepriesen worden. Der Super Recognizer, der hat nach 2 Stunden 40 kein Akku mehr.
Ja, das ist so ein Schnellladekabel. Ja. Und du musst den richtig lange laden.
Ja, weißt
du,
ja. Den lädst du 7 Stunden und der ist nach 2 leer. Ey, so ein Schrottgerät, ehrlich. Ja, den hatten sie auch dabei.
Den hatten sie dabei, ja.
Aber das sind Personen gewesen, ne? Das sind einfach, oder? Sind die Super Recognizer Personen? Ich hab's nicht verstanden.
Ach so, nein, das sind...
Das sind Geräte.
Das sind Menschen, die erkennen andere Menschen. Also das,
das sind Menschen, Ziel. Ne? Das
ja, ja, die haben nur so irgendwelche Sinne im Kopf, dass die Leute schneller wieder erkennen.
Ja, und die haben jetzt in diesem Hamburg-Auswärtszug quasi den RAF-Terroristen von Wuppertal gefunden, den Ernst Volker Staub.
Stimmt, was war das?
Ich glaube, weißt du was? So wie die den Zug auseinandergenommen haben, die den da zweimal gesehen. Ja. Der war zweimal in diesem Zug drin.
Die haben zwei RAF-Terroristen. Was war das? Wir waren auf der Autobahn, wir konnten nicht mehr vor Lachen.
Das war absolut bombastisch. Also, die Polizei hat in Wuppertal quasi die ganze Stadt zum Erliegen gebracht, also alles um den Hauptbahnhof herum, weil jemand am Dienstag Aktenzeichen XY gesehen hat, da wurde der Linksterrorist Ernst Volker Staub gesucht. Der wird seit 25 Jahren gesucht. Ja. Aber das war halt diese Woche war es halt im Fernsehen. Und da hat ihn dann scheinbar jemand in einem Zug erkannt. So, Bullen gerufen und die Bullen haben da den Bahnhof sowas von auseinandergenommen. Also, im Bahnhof ging gar nichts mehr, die haben den Zugverkehr gesperrt, den Bahnhof gesperrt, die Passagiere im Zug durften nicht mehr aussteigen, das Licht ging aus, der Strom wurde abgestellt und anschließend wurde dieser Zug gestürmt. Das klingt schon mal großartig. Dann wurde ein Mann im Beisein, übrigens glaube ich seiner Frau, abgeführt und mit Handschellen auf dem Rücken ja in die Bullenwanne dann irgendwo, Alter. Keine Ahnung wohin. Ja, und dann haben sie so nach ich glaube 2 oder 3 Stunden haben sie dann gemerkt, ja gut, das war der gar nicht. Das war einfach nur ein Wuppertaler. Der hat nichts gemacht. Ja, mussten dann wieder rauslassen, ey. Was eine Geschichte, also bombastisch.
Der Staub hat sich aus dem Staub gemacht, ne?
Ja, ja, der ist weiterhin aus dem Staub. Ernst Volker Staub. Also irgendwo anders heißen die Osama Bin Laden und bei uns heißen die Ernst Volker Staub. Ne? Das ist ja auch so deutsch. Terrorist Ernst Volker Staub.
Ja, das ist echt so. Die Leute, die müssen also Mubarak oder so, weißt du? Das muss richtig scheppern, ey.
Gut, da ist natürlich auch unser latenter Rassismus drin. Aber dazu muss man natürlich sagen, wir haben ja auch gelernt, wir Deutschen müssen aufpassen, dass wir moralisch nicht ständig überdrehen.
So, nämlich, deswegen ist das völlig in Ordnung hier. Also, Ernst Volker Staub, viel Erfolg weiterhin beim Untertauchen. Auch wenn der Dienstag bei Aktenzeichen läuft, dann fährt er doch nicht am Wochenende mit dem Zug.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja so bescheuert. Der wird jetzt gerade sowas von eine Woche auf Jamaika machen, ey.
Ja. Ich hatte damals richtig Angst vor Dieter zur Wehme. Kennst du den noch?
Dienstag zur,
was? Dieter zur Wehme. Nein. Google mal bitte. Der war wochenlang verschwunden. Und ich hatte
Dieter mit H oder ohne H?
Ganz normaler Dieter. Welcher Dieter wird denn mit H geschrieben?
Gibt's doch auch.
Ach, Schwachsinn.
Dieter nur, glaube ich, mit H.
Ja, das, die haben das nur mit H geschrieben.
Boah, nee, der sieht, uiuiui.
Der wurde wochenlang gesucht und ich weiß nicht, ich hatte immer das Bild von dem im Kopf und ich hatte so Angst, dass er plötzlich irgendwo aus dem Maisfeld springt oder so.
Dieter zu wem? Deutscher Serienmörder. Er sorgte 99 für eine mehrmonatige Flucht, für ein deutschlandweites mediales Aufsehen.
Ich habe ihm ein Stück weit natürlich die Daumen gedrückt, dass er abhauen kann, aber ich hatte richtig Angst, dass er irgendwo in meiner Nähe auftaucht. Ich hatte immer Angst, dass ich Dieter zu wem treffe.
Ja, glaube ich, aber ich glaube, der war übrigens auch im Zug in Rostock. Ja. Haben sie auch festgenommen, aber der war halt nicht in Mannheim dabei. Also den haben sie wieder freigelassen, Dieter zu wem.
Stimmt, was war der Hintergrund? 855 Fans wurden identitätsfestgestellt. Ich habe gerade nicht ein schönes Wort.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine.
Personalisiert?
Wurden personalisiert?
Personen wurden personalisiert. So heißt das auch nicht.
Was war der Hintergrund, Tim?
Hintergrund war, glaube ich, ein YouTube-Video, was viral gegangen ist. In Mannheim gab es ein Aufeinandertreffen zwischen HSV-Fans und BVB-Fans.
Im September 2023.
Vor etlichen Monaten, ja.
Ich glaube, 80 Hamburger waren dran beteiligt. Vermutlich auch dann ungefähr dieselbe Anzahl von BVB-Fans, die da unten in der Unterführung standen. Das Video hat man ja wahrscheinlich gesehen. Und die Polizei hat das jetzt zum Anlass genommen, einen Zug mit HSV-Fans rauszuziehen, wo die 10-fache Anzahl drin sitzt. Das fand ich sehr, sehr spannend, so einen Einsatzplan zu haben, weil ich glaube, man hat auch was anderes vor.
Also wenn alles perfekt geklappt hätte für die Polizei, dann hätten die quasi 90% Beifang, also die man quasi als Kollateralschaden mit einkalkuliert. Also 90% waren schon einkalkulierter Kollateralschaden. Und das wäre dann ja auch nur bei der Zahl geblieben, wenn die quasi alle 80 Leute da gefunden hätten. Auch das ist ja nicht der Fall gewesen. Also am Ende haben sie, glaube ich, 30 oder so gefunden.
Aber auch ein paar dann, die ausgerastet sind da, glaube ich. Ne?
Also sprich, aber über 95% dieser Leute, die da quasi sich einer stundenlangen Tortur und, ja, unter unterfügen mussten, zu unterziehen mussten, ja, unterziehen ist, glaube ich, das bessere Wort, waren quasi komplett unschuldig, haben nichts gemacht, außer ein Auswärtsspiel vom HSV in Rostock zu besuchen.
Das war so witzig, da war so ein Typ mit zwei Schals und so im Arm, gab es so ein Bild, da dachte ich mir, na, der kloppt sich doch nicht in Mannheim, lass den einfach weiter.
Der hat doch gar keine Hand frei.
Ja, ehrlich, halt mal meinen Schal, ich muss mich boxen.
Dieses unpraktische Schals an die Hände knoten, ist aber ja, das ist echt so unpraktisch. Du weißt, du flüttert ja die ganze Zeit überall rein.
Vor allem das Alter ist halt irgendwann mal durch, ne? Das ist so irgendwann sollte das mal durch sein. Ja, und die Hamburger haben da jetzt auch schon Rechtsmittel eingeleitet oder wie auch immer.
Ich glaube, man muss erstmal sagen, was genau in welcher Form passiert ist. Also die haben ja quasi da an einem Samstagabend um 20 Uhr den Zug in Bergedorf rausgezogen.
Wo ein Sonderzug bereitstand für die Normalos.
Ja, genau, dann haben wahrscheinlich die Super Recognizer gesagt, wer Normalo ist, wer jetzt nicht hier rausgezogen werden muss. Die Leute durften dann quasi mit einem Sonderzug weiter nach Hamburg fahren. Und verblieben sind 855 Personen, die sich quasi dieser Kontrolle unterziehen mussten. Und die dann, ich sag mal so, wenn du um 20 Uhr irgendwas in Bergedorf bist, das ist Samstagabend, 8 Uhr.
Du hast noch einen Plan.
Du hast doch noch einen Plan. Du machst doch am Samstagabend noch irgendwas mit deinem Wochenende. Also wenn man in Rostock um 13 Uhr oder 13.30 Uhr, wann dieses Spiel da ist, dann muss man hier nicht den ganzen Tag verplanen. Ist ja nach Hamburg, wie lange fährst du mit dem Zug? 3-4 Stunden maximal,
ja,
ne?
Maximal, ja, ja.
So, und dann bist du ja im Normalfall, selbst im spätesten Fall, bist du ja 21, 22 Uhr in Hamburg wieder. Da gehst ja nicht ins Bett. Also gerade in Hamburg kannst du ja noch ein Bierchen trinken gehen irgendwo.
Die Bild hat 855 Ultras geschrieben übrigens. Starker Mob.
Dann wirst du da um 20 Uhr festgesetzt und kommst da um halb drei erst wieder raus. Nach über 6 Stunden, fast 7 Stunden.
Du kommst halb drei samstags nüchtern nach Hause. Das ist doch Quatsch irgendwo, ne?
Stimmt, du bist komplett ausgenüchtert. Okay. Ey, du hast schon, du weißt du was? Die letzten fingen schon an, einen Kater zu haben.
Hat er eine Aspirin?
Ja. Ja, das ist dann auch so eine Sache. Ich fand es sehr interessant. Uns haben ja auch ein paar Leute quasi aus dem Zug direkt geschrieben und sagen, ey, was hier gerade abgeht, ist richtig krank. Wir können nichts futtern, wir können nichts trinken. Wir sind hier ja im Grunde in unserer Freiheit beraubt. Und gleichzeitig steht draußen ein Polizist, der ein YouTube-Interview da gibt und sagt, ja, die Fans, wir haben die versorgt, der Zug ist beheizt, die Klimaanlage ist übrigens direkt ausgeschaltet worden, als der Zug stand. Ne? Da haben uns auch ein paar Leute von Kreislaufbeschwerden erzählt, weil die Luft so scheiße war.
Das war krass, die Nachrichten zu bekommen. Also du liest das und dann kriegst du die Nachricht von Leuten, die da gerade drin sitzen.
Ja, ja.
Das war schon krass zu lesen irgendwie, ey.
Und gleichzeitig erzählt er da draußen, ja, die Leute können ja da drin was trinken und können sich unterhalten, die sind jetzt nicht irgendwie nicht in irgendeiner Weise in ihrer Freiheit beraubt.
Ist mega geiles Gefühl.
Ja doch, die sitzen in einem Metallkasten quasi drin, können sich nichts zu trinken und zu fressen kaufen und
haben das Gefühl, gerade fremdbestimmt.
Und ganz ehrlich, wisst ihr eigentlich, wie so ein RE-Klo um 20 Uhr samstags abends aussieht? Also da kannst du ja auch nicht auf den Pott gehen. Also selbst wenn das Ding noch funktionieren würde, aber im Normalfall läuft die Suppe ja schon über.
Also ihr habt zuerst bei uns gehört, in 2 Jahren kommt die Meldung, dass der Einsatz rechtswidrig war, aber dann passiert nichts.
Dann ist vorbei, ja.
Dann passiert einfach nichts.
Das ist echt, Hammer, ne? Passiert nie Hammer was. Aus solchen Meldungen kommt ja nie irgendeine Konsequenz. Also wie oft kommt im Nachhinein raus, ja, war jetzt nicht so ganz richtig, aber gut, die Leute, Hammer.
Also auf jeden Fall Solidarität mit allen Leuten, die davon betroffen waren. Das ist ja mal die übelste Scheiße. Also das ist ja auch... Ich verstehe auch nicht, wie man das rechtfertigen kann, wie dieser Plan durchgeht.
Ich wollte sagen, allein schon, also mal ganz davon abgesehen, dass ich, dass das in meinen Augen auch das kann ja nicht rechtens sein, so viele Unschuldige quasi für Stunden da festzusetzen und das dann im Nachhinein, ohne dass die irgendwie, weißt du, im Grunde müsste ja jeder, der da jetzt in keinster Weise eine Tatbeteiligung nachzuweisen ist, müsste ja im Grunde eine Entschädigung bekommen.
Also dem wurde ja
echt Lebenszeit und auch Lebensqualität geraubt und ich verstehe auch gar nicht, das mal als reine moralischer Ansatz, beziehungsweise auch als wie nennt man sowas, rechtlicher Ansatz. Ich verstehe aber auch nicht, wie sowas aus finanzieller Sinn macht, weil, also im krassesten Fall hast du da irgendwie 50 Leute, die du verurteilen kannst wegen Landfriedensbruch, hast aber auf anderer Seite einen Polizeieinsatz, der wahrscheinlich mindestens 8 bis 10 Stunden andauerte für 400 Beamte. Das sind ja quasi 4000 Arbeitsstunden von Polizisten, die ja wahrscheinlich, weiß nicht, was kriegst du so als Bulle für einen Stundenlohn? Also wenn auf jeden Fall ein paar Euro beisammenkommen. Alleine dieser Aufwand da, mal ganz davon abgesehen, was die Deutsche Bahn da schon wieder an Kosten hat, weil irgendwelche Züge nicht fahren können.
Aber eine Top-Ausrede, ne?
Hammer, ey.
Das sind die sogenannten Personen?
Polizeieinsätze
ja, im Gleis oder so.
Wegen eines Polizeieinsatzes, ja, das hört man da immer häufiger auch.
Ja,
wegen eines Polizeieinsatzes, ey. Also und ich finde es auch richtig schade, dass nicht irgendwie zufällig einer von den daheimgebliebenen Hamburgern im Bergedorf unterwegs war, das gesehen hätte, den Jungs Bescheid gesagt hätte.
Vorher Notbremse
und dann hätten die da schön irgendwo in was ist da kurz vorher?
Wo gab's das mal? Das gab's schon mal. Irgendwer wusste das, die Polizei hat das mal alles angerichtet. Ich habe Hertha im Kopf, aber ich weiß es nicht. Und dann wurde im Zug die Notbremse gezogen und die Leute raus.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr, wo es war.
Echt schade, dass das in dem Fall nicht geklappt hat. Ja, dass da irgendwer zufällig rumgelaufen ist und gesagt, ey, Bergedorf stehen hier 400 Bullen. Drück mal den roten Knopf.
Ja, drück mal den roten Knopf, war auch in Magdeburg angesagt. Die haben nämlich zum ersten Mal im Olympiastadion gespielt. Und da mussten wir hin, oder?
Da sind wir hin.
Im Prinzip gab es keine andere Wahl.
Im Grunde, ja, wobei wir müssen ja zugeben, als wir dann in der Woche vorher die Nachricht bekommen haben, ja, Hannover ist gerade sehr auf Krawall gebürstet und am Freitagabend gegen Fürth. Das wird auf jeden Fall witzig nach der Vorgeschichte mit dem Kind. Wir waren ja fast schon noch mal überlegen, ob wir doch in Hannover bleiben sollen, kann man ja fast sagen, bei unserer Anreise.
Und da haben wir auch Fragen bekommen, ob wir das im Vorfeld wussten. Natürlich wussten wir es nicht, weil wir haben es ja so ein bisschen angekündigt in der letzten Folge hier, dass man ja sowas machen könnte oder bei Aufruhr auch. Natürlich kriegen wir da keine Infos zu. Eigentlich schade, aber das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Und ich dachte mir, oh ja, das Hannover-Fürth-Spiel, das könnte schon spannend werden. Ne? Aber wenn Magdeburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bei Hertha spielt, das ist ja schon noch, das ist ein Spektakel, ne?
Absolut, das war vor allem krass. Also der Blog U hat ja quasi auch im Vorfeld publiziert oder kommuniziert, wo man in Berlin schon überall gespielt hat. Ich glaube 23 insgesamt.
Naja, auf jeden Fall über 20 verschiedene Spielstätten in Berlin, über 80 Pflichtspiele. Tim und ich haben uns die ganzen Grounds nochmal akribisch rausgesucht. War schon witzig, die Namen auch zu lesen von den Vereinen, ne?
Ja,
man zum Teil nicht kannte.
Nein, ach, zum Teil, die Großteil sogar nicht gekannt. Also selbst bei den Stadien, da waren ja auch viele schon dabei, wo die gar nicht mehr bespielt worden sind. Klar, so das eine oder andere hat man dann auch, wo gerade jetzt Magdeburg in den letzten Jahren dann auch mal gespielt hat. Was heißt in den letzten Jahren? Wahrscheinlich so vor sagen wir mal, vor 10 bis 15 Jahren und nicht vor 40 Jahren. Aber ist schon eine geile Liste.
Ja, definitiv. Und auch mal mit ein, zwei Magdeburgern gequatscht, denen erzählt haben, ja, da waren wir mit 200 Leuten, da waren wir mit 300 Leuten. Und jetzt wurde ein neuer Auswärtsrekord geknackt, würde ich mal sagen, ne?
Aber es ist natürlich wie so oft, es gibt keine richtig offiziellen Zahlen, wenn der Gästehaufen sich quasi auch weit über den eigentlichen Gästeblock hinaus ausdehnt. Also 12.000 Karten sind, glaube ich, über offizielle Wege nach Magdeburg gewandert.
Und direkt weg.
Und ja, und waren direkt weg. Und dann wurde noch aufgerufen, die Nachbarblöcke aufzukaufen. Erst hatten wir gedacht, die sind schon komplett weg, dann müssen es ja über 20.000 werden. Ja, dann haben wir im Stadion gesehen, okay, der eine, der war halt quasi deshalb weg, weil er gar nicht im Verkauf war. Es waren dann quasi so nur die Unterränge, die auch verkauft worden sind. Dürften aber auch noch auf jeden Fall noch mal ein paar Tausend gewesen sein.
Also man spricht von knapp 17.000 Magdeburgern, die da waren. Witzwoch sagt 30.000 waren es, oder?
Locker.
Wir übertreiben locker. Immer
eine Story. War auch sehr geil in den Kommentaren. Ich glaube, wir hatten irgendwo geschrieben, es waren über 17.000 und dann schrieb jemand drunter, Korrektur, es waren 19.000. Ja, also, ja, wir haben ja geschrieben, über 17.000. Also warum ist das jetzt eine Korrektur?
Bei den Zahlen, da gehen die Leute mal schnell drauf. Ne? Kann man immer mitspielen, macht immer Bock, da gehen, was Zahlen angeht. Das sind so Deutsche dann, ne? Also die Deutschen lieben Zahlen einfach, würde ich sagen.
Ja, lieben natürlich auch dieses Kompetitive, das Vergleichbare.
Wir waren besser und wir hatten doch da 35.000, das lieben die Deutschen und da spielen wir natürlich gerne mit.
Also es ist natürlich super geil, wenn eine Fanszene es schafft, Auswärtszahlen zu bringen, die teilweise bei Heimspielen nicht haben oder zumindest nicht hatten.
Das stimmt schon. Und wir waren schon relativ früh in Berlin, würde ich sagen, mittags schon. Können wir kurz ein bisschen anteasern. Wir hatten da ein mehrstündiges Interview. Das war's mit dem Anteasern, ne? Hat mega Spaß gemacht, oder?
Ja, hat mega Spaß gemacht.
Zum ersten Mal.
In dem Ausmaß auf jeden Fall zum ersten Mal. Und wir würden dann nochmal informieren, glaube ich, wenn diese Journalie draußen ist, oder?
Die Sportbild.
wenn die neue Bild am Sonntag mit ihrem hervorragenden Sportteil uns porträtiert, dann sind wir dabei und dann haben wir hier auf einmal auch neue Werbepartner. Haben wir schon mal was gegen die Springerpresse gesagt? What?
Nein, das
Springerpresse. Warum sollten wir?
Nein, die zahlen auch gut. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Eigentlich könnten wir direkt ins Stadion gehen, oder?
Können wir direkt los. Wobei, man muss voll lange anstehen, war mega nervig.
Ja, das war auf jeden Fall
nervig. Und diese nervigen, dieses Ansageband, was da vorm Stein rumlief.
Fertig. Das ist ja so fertig. Das war wie in Japan, wo du den Leuten alles erklären musst.
Hammer, ne? Vor allem, das war ja auch in einer Penetranz. Das war ja nicht so, dass irgendwie so mal alle 10 Minuten mal einmal dieser Jingle durchläuft und ja, ihr müsst dahin.
Bitte machen Sie das.
Sondern immer so eine Durchsage, Frauen bitte ganz rechts. So, dann hast du wieder so 30 Sekunden frei. Und, ja, die und die Karten nehmen wir bitte auf die und die Seite und da und dann einmal im Kreis drehen und dann lang gehen und die
Hertha-Fans einmal rumgehen und.
Alto Belli, ey, war das nervig. Also, wer da. Die geilste Ansage ist ja, bitte gehen Sie zügig ins Stadion, um Schlangen zu vermeiden. Das wölken die in den Lautsprecher, der quasi direkt vor der Schlange ist vom Stadion. So, ja, ich stelle mich jetzt schneller an.
Ja, und es ging die ganze Zeit so. Es waren die ganze Zeit irgendwelche Ansagen. Wer eine Tasche dabei hat, können wir da abstellen. Hier vorne ist die Clearingstelle. Falls irgendwas ist, Magdeburg-Fans für die Materialkontrolle stellen sich bitte im Süden an. Falls Ernst Volker Staub unter den Wartenden ist, bitte melden Sie sich umgehend bei der Polizei.
In Wuppertal. In Wuppertal.
Also das habe ich die ganze Zeit und ich denke mir, ey, passiert gerade nichts Kompliziertes. Ich will gerade ins Stadion gehen, da muss ich durch dieses Tor und dann bin ich drin, weißt du? Ja, ja, ich brauche hier keine Anweisung, ihr Vögel. Genauso wie in Wolfsburg, diese Polizeiwagen, wo das Logo so abgebildet ist mit so...
Du kommst, ja, weißt du, da ist diese Bullenwanne, die dann diese schon völlig sinnlose digitale Anzeige dran gebracht hat. Wo ich mir denke, sinnlos, was hat die denn gekostet? Das ist auch schon wieder so ein Quatsch. Und dann nutzen diese Anzeigetafel, die auf das Bullenauto drauf gemontiert wurde, um da ein BVB-Wappen und einen Pfeil nach links zu machen. Ganz ehrlich, da stehen 100 Bullen, die genau diesen Slot nur offen lassen, nach links zu gehen, weißt du?
Ja, ja, ja.
Kein normaler Mensch konnte an dem Tag irgendwo in der Wolfsburger Innenstadt oder zum VW-Werk gehen, sondern alle mussten nach links gehen. Es geht gar nicht anders.
Ich
brauche nicht den Fall.
Ich war mal in Japan und da bin ich eine Unterführung gegangen, weil ich umsteigen musste. Und da war ein Typ, der hatte die Aufgabe, mit einer orangenen Fahne zu zeigen, dass man hier nach rechts gehen muss. Es gab aber weder geradeaus noch links.
Ja.
Man konnte nur rechts gehen. Und ich habe den dann gefragt, wo ich hingehen muss, damit er denkt, dass er wirklich eine Aufgabe da hat, weißt du?
Hammer,
und er hat dann gesagt, right.
Und du bist dann nach links gegangen.
Ich habe gesagt, okay, danke. Ja, und so ist das dann in Wolfsburg auch. Wo waren wir denn? Waren wir stehen geblieben? Bei den Ansagen in Berlin, ne?
Ja, wir stehen noch in der Schlange
vor dem Olympiastadion. Irgendwann sind wir dann durchgekommen und haben Plätze eingenommen.
Olympiastadion, muss man auch mal wieder sagen.
Herrlich.
Geiles Stadion, ja. Aber halt auch nur für ein, zweimal im Jahr, ne?
Ja, und auch nicht, wenn man so fotografieren will und so ein Kram. Das ist immer alles ein bisschen nervig. Aber so einmal ins Olympiastadion, das ist einfach ein tolles Bauwerk. Das ziehe ich mir lieber.
Ich fand es auch ganz süß, ich habe irgendwie so nebenbei gesagt, ja, so einmal in der Saison ist ja ganz geil, also es ist irgendwie das einzige Bundesliga-Stadion ohne Laufbahn, bis mir dann irgendwann so aufgefallen ist, es ist gar kein Bundesliga-Stadion.
Ja, so richtig
ist es nicht mehr, trotzdem, ne? Irgendwie einmal im Jahr hier, aber so richtig Bundesliga-Stadion ist es ja gerade gar nicht.
Ich vermisse es aber.
Ich vermisse es auch, klar,
Hertha.
Absolut.
Hertha, ich vermisse euch. Ja, und die
Magie. Vor allem ist es ja wirklich so, es gibt ja keinen anderen Bundesligisten mit Laufbahn gerade, oder?
Nee.
Also, wie ging es in der zweiten Liga überhaupt noch?
Nürnberg,
Braunschweig?
Ja.
Bei Braunschweig, das sieht das auch nicht nach ganz direkter Bundesliga-Rückkehr aus. Ja, es sind halt wenige. Und irgendwo, man will da ja nicht, also man will da nicht alle zwei Wochen in der Kurve stehen in so einem Stadion, würde ich
jetzt sagen. Nee,
also ich zumindest nicht. Aber dieses eine Auswärtsspiel, was einfach mal ein bisschen anders ist, wo das Stadion was anderes hergibt, das ist schon geil.
Ja, wir waren dann irgendwie 20, 30 Minuten vorher drin, weil wir so Ewigkeiten in der Schlange standen, aber ich glaube, groß verpasst haben wir nichts. Die Magis hatten sich schon positioniert, haben sich auch auf beide Blöcke aufgeteilt, die Gruppen. Und ja, dann.
Wo wir, das kann man ja auch direkt mal sagen, wir hatten im Vorfeld, als wir gesagt haben, ey, da müssen wir hin, da sind so viele Magdeburger, wo wir gesagt haben, ja, die werden dann aber über dieses Marathontor-Seite verteilt sein. Das ist echt schwierig. Das kennen wir ja von vielen Auswärtsspielen mit der Borussia.
DFB-Pokalfinale.
Von den Finals, ja. Also da bist du ja echt gefühlt, ist das ja ein Stadion weiter, dieser Block da hinten. Also das Ganze gut hinzubekommen, das ist echt eine Challenge. Also wir waren nicht so ganz überzeugt, dass es wirklich gut wird.
Support-Koordination 1A, ne?
Absolut.
Also, wo man sich wirklich denken, wie geht das?
Man muss zugeben, also wenn es einer hinkriegt, dann Magdeburg.
Ja, das war wirklich,
muss man echt zugeben.
Wo teilweise gleichzeitig in irgendwelche Gesänge eingestimmt wurde, wo ich dachte, was passiert da, wie ist das möglich? Und es wird natürlich viel mit Wechselgesängen gearbeitet. Ja, in Dortmund klappt das auch, da kannst du einen BVB rüberrufen, aber die wechseln ja dann ihre Liedzeilen einfach, machen ihre Liedzeilen als Wechselgesang und das klappt ja einfach hervorragend auch, ne?
Ja, ja.
Das hat echt gut geklappt, das sah richtig gut aus, auch mit den Schals und hoch und runter und Pyro zu Anfang. War schon ein runder Auftritt. Also in Relation für das, was man in Berlin rausholen kann.
Also weißt
du, Berlin ist schwierig.
Zu der Choreo-Pyro-Aktion zum Intro kann man mal sagen, dass das Ganze wurde quasi als Hommage an die Stadt Magdeburg. Ne? Ich glaube, grün-rot, sind die Stadtfarben, ne?
Stadtfarben,
ja. Sind die Stadtfarben und in der ersten Reihe wurden dann quasi rote Fackeln angeschmissen, in der hintersten Reihe, in der allerletzten Reihe dann grüne.
Ging ein bisschen unter,
fand ich. Die grünen gingen ein bisschen unter, ja. Auch weil dieses Stadiondach so hell ist und dann auch noch dieser blaue Farbton von diesen Stadionbeleuchtung da drin
ist. Der versaut auch die Fotos so ein bisschen, dieser blaue Farbton, ne?
Ja,
der und macht das Ganze so rosa dann.
Und diese grünen Fackeln sind ja auch, also die sind ja auch meistens nicht so strahlend, weißt du? Die sind nicht so präsent. So diese roten Fackeln, die sind so krass immer. Also da geht der Rauch direkt los. Ja, und ich weiß nicht, ob man in der Anordnung vielleicht hätte anders so machen können. Die Grünen unten und die Roten oben, weil die Roten oben hätten auch alles übertönt. Und dann wären die Grünen unten etwas präsenter gewesen im Bild. Auf jeden Fall dieser Wechsel von Oberrang zu Unterrang wurde dann mit so langen Zaunfahnen überhangen.
Banderolen, würde ich dazu sagen.
Banderolen, auch so ein sehr schönes Wort, ja.
Vielleicht hast du dazu noch ein Harry Potter-Zitat gerade.
Zu Banderolen, vielleicht zu einer Pyro-Aktion.
Ja.
Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht aufleuchten zu lassen.
Du bist bestens vorbereitet. Er hat einen ganzen Katalog an Zitaten hier. Nee, sehr schön, sehr schön. Und ja, Glücksgefühle gab es dann auch bei uns. Ne? Das hat echt ein gutes Bild abgegeben. Es sah sehr pompös aus mit den beiden Blockfahren. Ne?
Pompös ist ein gutes Wort, ja. Pompös, ja. Also, mich hat es schon ein bisschen genervt, so bei den Fotos und Videos, die wir dann da auch geschossen haben, dass diese riesige Lücke da einfach in der Mitte klafft. Ja, also das sieht einfach so rein optisch.
Das ist kacke.
Es ist eine Lücke. Eine Lücke ist eine Lücke und irgendwie fehlt was in einem geschlossenen Kurvenbild. Also das ist nicht das, was man will, aber Magdeburg hat es gut geregelt.
Und dann hat natürlich Stil echt mit diesem Einklatschen und Fußballclub Magdeburg angefangen und da schon mal ein akustisches Zeichen gesetzt, würde ich sagen. Ich sage, es gab noch keinen lauteren Schlachtruf dort. Da lege ich mich einfach mal fest. Das war wirklich bombastisch. Aber Hertha, Ostkurve, hat dann richtig gut losgelegt, ne?
Ey, verdammt, verdammt gut. Habe ich weder erwartet noch gekannt. Also, wie gesagt, Berliner Olympiastadion ist ja ein Stadion, wo wir echt schon etliche Male waren. Gut, davon sind auch ein, zwei Pokalfinals dabei. Aber auch die Auswärtsspiele bei Hertha sind ja zahlreich vorhanden gewesen in der Vergangenheit. Und diese Ostkurve, jetzt mal von der neutralen Seite, also wir haben da auf der Haupttribüne gesessen, zugemessen sogar in Nähe der Ostkurve. Also das ist ja überragend. Das ist ja richtig, richtig gut. Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Vor allem, weil die sich ja gegen diese brachialen Magdeburger da durchsetzen mussten und das aber auch vielfach geschafft haben.
Und sehr überraschende Pyro-Aktion irgendwie.
Ja, das
wurde
das
gefühlt einen Schwenker hochgezogen zum Verwurm. Ich dachte, jo, jetzt gehen die Tennisbälle wieder los hier. Und dann wurde einfach mal die ganze Kurve in Brand gesetzt.
Ja, das stimmt. Also vor allem so schnell.
Ja, ja.
Also gefühlt war da irgendwie kurz einmal die Vermummungsfahne oben und zwei Minuten später brannte, weiß nicht, 30 Meter weiter oben in der Kurve auch alles. Also richtig, richtig flott unterwegs da, die Jungs. Dann hast du natürlich auch, das Bild ist auch richtig geil. Ich finde es ja, teilweise ist es einfach ein Zeichen davon, okay, wir wollen mehr Fackeln mit wenig Leuten anschmeißen, aber dieses immer zwei Fackeln an einer Stelle, weißt du, das ist aber mittlerweile auch Stilelement, oder?
Ja, das
sieht ja auch irgendwo geil aus, dass dann genau weißt, ja, da steht jetzt einer mit zwei Fackeln im Arm. Und sah dann echt deshalb auch so gut aus, weil es so aus dem Nichts kam.
Ja, war auf jeden Fall generell ein komplett runder Abend da, ne, in Berlin. War
wirklich,
komplett
wirklich, rund. Wirklich. Ja, komplett rund und erstmal, dann war der Rauch war dann irgendwann weg von dieser brennenden Kurve, lag dann noch so im Olympiastadion, der Rauch liegt dann so geil über den Flutlichtern oben.
Ja, ja, ja.
Und dann sinkt diese Kurve, dieses ich bin wieder hier von Westernhagen mit der Sektion Stadionverbot-Lied. Ey, das ist ja so ein gutes Lied auch einfach, ne?
Ja, auch wie viele das dann tragen. So
Hammer,
ja,
ich war kurz vor Gänsehaut.
Ja, und dann gab es natürlich auch die zu erwartenden Proteste. Und ich hatte mich richtig gefreut, das live zu sehen mit diesen, wie heißen die, diese Hunde? Hundewerfdinger.
Hundewerfhilfe.
Hundewerfhilfe. Es gab ein paar
Man wirft ja den Hund nicht.
Ja, das wäre
eigentlich eine Ballwurfhilfe.
Es gab ein paar Ballwurfhilfen dann in der Berliner Ostkurve und dann auch immer nicht. Ich mache jetzt hier 50 auf einmal und ganz entspannt. Och, da kam wieder der eine Ball, dann
ist
der
nächste geil. Ball.
Das ist verlängert.
Ich finde, man sieht in den Kurven so einen Lernprozess, was die Proteste angeht, weißt du?
Total.
Weil die wissen doch genau, es müssen ja nicht 50 Bälle auf einmal fliegen, weil 50 Bälle haben die halt auch schnell weggeräumt. Immer mal einer, dann müssen sie wieder warten, den wegräumen. Und das ist einfach geil, dass man da quasi so, man hat gar keinen Stress. Man kann einfach in aller Gelegenheit den Ball in die Ballwurfhilfe spannen und dann wieder lospfeffern.
Wir wollten das natürlich auch so ein bisschen irgendwie dokumentieren. Und ich habe dann einen gefunden, habe ich auch gefilmt, der gerade werfen wollte oder versucht hat zu werfen. Und das ist so heftig nach hinten losgegangen und die Leute um ihn rum haben ihn auch so ein bisschen ausgelacht. Ich lad's nicht hoch. es wird nicht online kommen. Der ist noch im Block gelandet.
Geilen Zeitpunkt haben sie gewählt, ne? Also so gefühlt 44. Minute.
Ja.
Und das hat dann dazu geführt, dass der Schiri sich irgendwann gedacht hat, ja, dann ziehen wir einfach die Halbzeit vor. Dann machen wir die Halbzeit einfach in der ersten Halbzeit.
Auch irgendwie geil vom Schiri, dass er dann weiß, dass es so eine Lösung gibt. Oder
ich wollte sagen, das war,
oder ob der hat Colinas scheinbar, Erben ihn angerufen haben. Aber
also da hat scheinbar jemand richtig Regelkunde gepaukt. Also der wusste quasi, dass man, wenn beide Mannschaften einverstanden sind, die Halbzeit auch vorziehen kann. Das heißt, die Halbzeit hat quasi nach 44 Minuten stattgefunden.
Das war so kurios.
Dann war eine Viertelstunde Pause. Dann kam die Mannschaft aus der Kabine, haben dann noch Minute plus Nachspielzeit irgendwie gefühlt 5 Minuten noch die erste Halbzeit zu Ende gespielt und haben dann ohne weitere Pause einfach die Seiten gewechselt, um die zweite Halbzeit zu spielen.
Ich habe Tim dann auch gefragt, wenn hätte Magdeburg jetzt das Tor noch gemacht, das wäre der psychologische Zeitpunkt, der wäre nicht mehr da gewesen, ne?
Wobei, es wäre ja eigentlich zugleich vor der Halbzeit und nach der Halbzeit gewesen.
Ja, das stimmt.
Also cool, das ist ja genial.
Und es war wirklich so kurios, wenn irgendwas so richtig, richtig kurios ist, dann fangen fremde Menschen an zu sprechen plötzlich.
Yeah, weißt du,
man tauscht sich dann aus. Tim war da auf einmal mit den Herthanern im Gespräch. Ich glaube, er konnte auch einen Hörer gewinnen. Aber auf einmal, das war so ein richtiges, was ist das denn jetzt?
Ja, also man war sich halt mit seinen Umsitzern, mit seinen Sitznachbarn.
Man musste sich einfach austauschen.
Ja, weil der Stadionsprecher sagte dann auch so, Halbzeitpause in den Olympiastadion. Und ich habe dann auch so relativ laut auch zu dir gesagt, nee, das ist keine Halbzeit. Und der Vorbesser sagte, hey, ist jetzt Halbzeit? War noch erst 44 Minuten gespielt. Ich so, also ziemlich sicher ist das Quatsch, was der hier gerade durchgesagt hat. Das ist nicht die Halbzeit. Das ist vielleicht eine Pause, aber nicht die Halbzeit. Und ja, dann kam man so ins Gespräch und war sich relativ schnell einig. Also das ist schon ein bisschen historisch. Das hat es noch nie gegeben, dass während der ersten Halbzeit eine vielstündige Halbzeitpause stattgefunden hat. Also wir haben Historisches erlebt.
In mehrerlei Hinsicht. Die Maggis auch mit einem Rekord.
Stimmt,
ne?
ja.
Also, da wurde richtig,
historischer Abend im Olympiastadion.
Es wurde Geschichte geschrieben im Olympiastadion. Zweite Halbzeit auch. Spieler flott, Spieler richtig Bock gemacht zu gucken auch. Ne? Ich hätte mir ja gewünscht, dass die Magdeburger noch das 3-3 machen, weil die Torjubel vorher waren ja schon großartig, auch zum 1-0. Ne?
Ja, einfach für das Scheinerlebnis.
Einfach fürs Erlebnis, genau.
Ja, und man muss ja auch sagen, Magdeburg, glaube ich, nach 40 Minuten eine rote Karte bekommen. Ganzes Spiel hinten gewesen, wo ich auch gedacht habe, boah, jetzt wird's. Ich dachte, Hertha überrennt die dann, weil Hertha ist für mich irgendwie so ein bisschen schon noch so der schlafende Riese, die einfach eine scheiß Saison gespielt haben, die aber eigentlich stärker sein dürften und wenn sie jetzt so langsam reinkommen, auch nächstes Jahr wieder um den Aufstieg spielen müssten. Das heißt, wenn die jetzt gegen einen tendenziell eher Abstiegskandidaten wie Magdeburg mit einem Mann mehr spielen und dann waren sie auch vorne, muss das eigentlich eine klare Nummer werden.
Ja, ja.
Aber war es nicht. Das war richtig eng und Magdeburg war echt noch drauf und dran, das 3-3 zu schießen.
Wir hatten einen guten Abend. Wir hatten einen guten Tag. Der Freitag war richtig geil.
Ah, Top-Tag.
Und vorne bis hinten ein richtiger Top-Tag. Auch noch das Abrunden mit dem Essen. Was ist das eigentlich für ein Phänomen, dass in Berlin immer Essen geil schmeckt? Warum ist das so?
Ja, erstmal hast du natürlich eine riesige Auswahl. Das heißt, du kannst echt eingeben, ich gucke mir nur Läden ab 4,7 an. Und trotzdem sind noch so viele da, dass nichts voll ist. Das heißt, du kommst überall auch irgendwo dran. Ja, und weiß ich, also keine Ahnung.
Wir können eigentlich Werbung machen, oder? Für den Laden?
Für Bayram.
Chill and Grill, Bayram.
Chill and Grill, Bayram waren wir.
Wir haben uns einen Halloumi-Burger reingezogen. Ist in Spandau der Laden, sind auch am Spandau am Bahnhof vorbeigefahren. Wussten wir, okay, die Magdeburger könnten ja gerade Stress haben.
Weißt du, was wir wussten? Okay, die Magdeburger sind nicht bei Bayram. Ja, das wussten wir direkt.
Die kommen auf jeden Fall nicht. Die hatten, glaube ich, noch Theater mit den Kopf.
Der ganze S-Bahnhof war voller
Kopf. Wahnsinn.
Also
ja, absoluter Wahnsinn.
Das sah schon aus wie. Ja, wahrscheinlich sah das aus wie Hamburg
wie
am
Hamburg.
Nächsten Tag.
Ja, wie Hamburg am nächsten Tag, so ungefähr, stelle ich es mir auch vor. Und haben dann richtig geil gegessen noch. Also wirklich richtig gut. Und sind dann.
Ja, das klingt jetzt so, als ob das so ein 5-Sterne. Das war schon ein Imbiss.
Das war ein Imbiss, aber überraschend gut.
Aber richtig, richtig geile. Ja, ich weiß gar nicht, wie man so Superlative nennt, ohne zu übertreiben zu wollen, weil in Berlin hat man ja schon oft echt gute Treffer gehabt.
Ja, das war jetzt nicht so. Wir planen das von langer Hand, sondern wir fahren einfach hin.
Wir haben kurz im Stadionumfeld geguckt, bevor wir jetzt hier.
Wir mussten ja nach Magdeburg, weil Berlin schlafen zu teuer ist und wir wollten nicht in so einen Abreisetross. Weil wir waren ja schon zu Fuß im Abreisetross und alle liefen rum in so alle gegen alle Jacken.
Dann meint ihr auch uns. So ganz, ganz normale Leute mit alle gegen alle sportfrei. Ich denke, ja, alle gegen alle, da sind wir auch mit
drin. Ja, da wären wir auch mit drin, haben wir keinen Bock drauf,
ey. Ja. Nee, wir machen alle für uns.
Ja, wir gehen erstmal in den Dönerladen hier. Ja, dann sind wir in Magdeburg untergekommen, irgendwann nachts, sind morgens aufgestanden, um Skispringen zu gucken, Tim. Der Weltcup von Sapporo. Tim hat mitgeguckt, hat ein paar Fragen, aber war schon interessiert
daran. War voll begeistert. Ich hab auch die Daumen gedrückt, aber der Österreicher hat gewonnen, ne?
Stefan Kraft?
Ja. Ich war ja für den Japaner. Ich habe so oft den Namen Kobayashi jetzt hier gehört. Jetzt kann ich nicht. Ich hatte ja echt zeitlang wirklich Probleme, Kobayashvili und Kobayashi.
Und es war richtig spannend.
Auseinanderzuhalten. 0,4 Punkte Unterschied. Guck mal, wie gut ich im Bild bin.
Ja, dann waren wir noch in Wolfsburg und dann ging es nach Mannheim für dich, ne? Am Sonntag noch.
So schnell nicht. Erstmal musst du natürlich noch im Obi in Magdeburg frühstücken, aber dann ging's nach dem Ausflug am Samstag nach Wolfsburg, ging's dann am Sonntag für mich nach Mannheim, genau. War so ein Spiel, klang erstmal richtig geil.
Mannheim, Saarbrücken klingt erstmal oldschool
irgendwie. Waldhof Mannheim gegen Saarbrücken, ja. So teilweise habe ich auch den Begriff Derby gelesen, habe mir dann nochmal die Karte angeguckt. Ich so, ja gut, Mannheim ist in Baden-Württemberg, Saarbrücken ist im Saarland, da liegt noch der komplett Rheinland-Pfalz dazwischen. Wenn man sich den Blick auf die Europlan-Karte der dritten Liga wirft, dann sieht man natürlich, ja okay, andere Vereine sind da jetzt aber nicht so wirklich in der Nähe. Also Ulm noch mit ein bisschen Abstand. Sandhausen, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein ernstzunehmender Gegner ist da in der Ecke. Und nach oben ist das nächste im Westen ist schon Viktoria Köln. Das ist so, also im Grunde sind das die einzigen beiden großen Vereine im Südwesten, die in der Drittliga spielen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, könnte man von einem Derby sprechen. Ist ja auch wieder eins der vielen Derbys zwischen zwei blau-schwarzen Vereinen in der Ecke. Also das ist ja, gefühlt ist da ja jeder blau-schwarze, ne? Koblenz auch noch, Trier, also ja, Saarbrücken, Mannheim und so, das ist ein richtiges Ding da in der Ecke.
FSV Frankfurt.
Also alle außer Kaiserslautern tragen da blau-schwarz gefühlt.
Fast, ja.
Ja, und dementsprechend hat das Spiel so mich am Sonntag ein bisschen angelacht. Zudem unter der Woche, oder was ist unter der Woche, Quatsch, letztes Wochenende haben ja die Ultras Mannheim ihr 25-Jähriges gefeiert mit einer größeren Blockfahne und einer Pyro-Einlage beim Auswärtsspiel eigentlich in Ulm, aber ist ja in Aalen ausgetragen worden, in Aalen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die beim Heimspiel auch noch was machen, das war jetzt leider nicht der Fall. Saarbrücken hat deshalb gereizt, weil die einfach die komplette Hintertorseite in Mannheim an Karten abgenommen haben.
3000, also, ne?
Ich glaube, offiziell waren es, glaube ich, 2000, dann haben die Randblöcke auch noch gekauft, dann waren es, glaube ich, über 3000 Gäste da. Und das war dann schon ein vielversprechender Anlass, also haben wir uns dann am Sonntagmorgen auf den Weg gemacht und sind nach Mannheim geballert. Und
ich stelle mir die Stadion Besucher da ganz cool vor.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist wirklich, Mannheim, ich habe ja, glaube ich, in den letzten Monaten auch schon mal irgendwann durchsickern lassen, ich habe noch nie vorher ein Waldhof-Mannheim-Spiel gesehen, weder auswärts noch heim.
Ich war auch nur gegen Hoffenheim im Karl-Benz-Stadion.
Ja, ich fand es, genauso ging es mir halt auch, fand ich irgendwie richtig traurig und durchaus ein Anlass zum Revisit, um da auch mal tatsächliche Fußballkultur in dem Stadion da wahrzunehmen. Und wo du gerade sagst, Karl-Benz-Stadion, hatte ich erst ein bisschen Skrupel, wir versuchen ja hier die Sponsorennamen entweder zu hofieren oder auszulassen, je nachdem.
Der macht doch Reis, oder nicht? Ja. Ist das nicht Onkel Benz?
Nee, Karl Benz ist, glaube ich, der Erfinder des Autos.
Ah, okay.
Karl Benz hat in Mannheim damals das Auto erfunden und dementsprechend hat sich dann, glaube ich, es war die Stadt Mannheim irgendwann, weiß nicht, 70er Jahren oder so, gedacht, ey, dann nennen wir das Stadion nach ihm, woraufhin sich dann Mercedes-Benz oder Daimler oder wer auch immer das da alles ist, gedacht hat, ja okay, dann schießen wir euch noch ein bisschen Patte dazu und machen hier aber auch vertraglich fest, dass das Stadion Karl-Benz-Stadion heißt. Also ist quasi ein Sponsorenname so gesehen, also Mercedes oder Benz oder wer auch immer hat da schon Geld für gegeben und hat sich quasi vertraglich zusichern lassen, dass das Ding so heißt, ist aber zeitlich ohne Einschränkung, das heißt, das Stadion heißt einfach für immer so, also es ist gleichzeitig eine Wahrung der Tradition dieses Namens, wie aber auch ein Sponsorenvertrag, der da ineinander einfließt. Also eine sehr witzige, krass, wusste ich auch vorher nicht, eine sehr witzige Symbiose aus Tradition und Moderne.
Gott, das klingt wie so eine Doku.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber das Stadion kann nicht mehr anders benannt werden, ja, weil es quasi vertraglich so zugesichert ist. Ist aber jetzt auch kein reiner Sponsorenname, weil Karl Benz quasi erstmal nur eine Person ist, die in Mannheim selber das Automobil erfunden hat. Karl Benz Stadion ist auch eine sehr, sehr witzige Konstruktion. Also erstmal zum rein baulichen, ist quasi in so einem U und der Gästebereich ist einzeln. Das U selber ist auch sehr kurios, weil die Kurve selber ist ein Sitzplatzbereich und links und rechts daneben sind Stehplätze. Hat aber was Geschichtliches zu tun. Witzigerweise ist das Karl-Benz-Stadion genau in dieser Woche, ja, tatsächlich habe ich natürlich wieder nicht zugehört, 30 geworden, ich glaube 30 Jahre alt geworden. Also hat eben auch Quatsch, was ich was von 70 Jahren gesagt habe. Es ist, glaube ich, 94 ist es, glaube ich, gegründet worden oder gebaut worden. Und es gab damals Lärmschutzeinschränkungen, weshalb auf dieser Seite keine Stehplätze sein durften, auf der Seite des Stadions. Ja. Und dementsprechend waren die Stehplätze quasi links und rechts neben dieser Tribüne, was jetzt nicht daran gehindert hat, dass die Kurve heute trotzdem hinter Tor steht. Aber fand ich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und es gab auch weitere Lärmschutzauflagen. Also beispielsweise dürfen nur 25 Veranstaltungen pro Jahr dort stattfinden, was die Folge hat, dass dann nie zwei Vereine ihre Heimspiele austragen dürften, sondern immer nur der klassenhöchste Mannheimer Verein.
Wird doch irgendwann die Europapokalspiele irgendwann, ne?
Das ist tatsächlich ausgeschlossen. Also okay. Europapokalspiele sind von dieser Regelung ausgeklammert worden. Das hat Waldhof Mannheim klar gemacht im Jahr 2001, als sie drauf und dran waren, in die Bundesliga aufzusteigen. Okay, da hat man im Vorfeld sich darum gekümmert, dass das für den Fall der Fälle ausgeschlossen ist. Ist bisher noch nicht eingetreten. ich sag mal so, was ich da am Sonntag gesehen habe, wird das jetzt auch nicht so schnell passieren. Also Stadionbesuch hat ziemlich Bock gemacht. Es ist echt eine super Fußballbude. Allein schon, wenn du quasi von so einer, allein, dass sie schon mitten in der Stadt ist, das ist schon mal mega geil. Dann gehst du von so einer Hauptstraße, hast du so einen Vorplatz und hast dann quasi so Tore, wo du durch musst. Auch sehr interessant. Du musst dich quasi erst durchsuchen lassen und danach kommen die Tickethäuschen.
Hat man da Angst? Wie ist das so? Ist das gruselig? Also ich stelle mir das ein bisschen mystisch vor. Mannheim ist mystisch in meinen
Augen. Nein, also.
Das Partisan Deutschlands.
Ich wollte sagen, es war schon so eine gewisse, ich nenne es mal Oldschool-Atmosphäre. Ja, ja, ja. Ne? Das ist, also du merkst schon, wahrscheinlich kennen sich hier die meisten. Also du, dementsprechend ist man sich schon nicht so ganz sicher.
Ich stelle mir so viele Pullis in Altdeutsch vor.
Ja, waren schon auch so ein paar dabei. Also das Oldschool trifft das Ding schon ganz gut. Ja. Also das hat man schon sehr gemerkt. Auch einfach durch diese Geschichte. Ne? Früher haben die Bundesliga gespielt,
weiß ich nicht. Ja, klar.
Bundesliga, Zweite Liga. Ja. So, und jetzt halt seit ein paar Jahren nur noch Regionalliga und Dritte Liga. Also du merkst halt, dass da viele noch da sind und nicht gerade gekommen sind. Ja, ja, ja. Das ist schon auch ein sehr, ich würde schon sagen, ein relativ altes Publikum. Ja, und dann dieser Vorplatz, wo die Leute am Rumlungern Bier trinken waren, bevor sich dann durch die Kontrollen mussten. Also wie gesagt, erst kommen die Kontrollen und danach kommt dieses Tickethäuschen. Habe ich auch so noch nie gesehen, dass du quasi dich schon für den Ticketkauf schon vorher durchsuchen lassen musst. Dann danach kommt so eine zweite Kontrolle, wo dann.
Ist ja auch voll nervig für alle, die beim Ticketkauf gerne noch ein Messer in der Tasche haben.
Um eine Ermäßigung zu bekommen.
Ja, ja, oder
einen schnellen Fünf-Finger-Rabatt.
Mega scheiße.
Nee, und dann ist man im Stall in Umlauf. Wir waren recht früh da und mir war dann quasi die Situation bewusst, dass ich auf der Seite bin, wo ich nicht mein Ticket habe, sondern einmal rum muss. Was quasi bedeutet, ich muss einmal vor der Kurve her. Oh. Macht man ja ungern. Gehört sich ja eigentlich auch nicht. Und ich dachte schon, guck, ich gehe mal frühzeitig und gucke, wo man da am chilligsten herkommt. Eigentlich blöd, weil besser ist es natürlich, direkt vor Anpfiff herzugehen, wenn alle schon drin sind. Aber ich wollte nur mal sicher gehen und gucken, dass ich da auch einigermaßen einen guten Weg finde. Ey, ist überhaupt kein Thema, denn das ist ein abgetrennter Bereich. Man geht quasi mit einer Brücke über den Heimbereich hinweg.
Das klingt ja wie ein Gästeblock in Holland.
Also ganz, ganz kuriose Einlass- oder Innenraumkonstruktion. Die Heimkurve selber hat quasi einen anderen Eingang und der Eingang für die Heimkurve ist quasi unterhalb einer Brücke, über die man selber drüber geht. Du gehst quasi über den Eingang der Heimkurve drüber weg und bist dann quasi auch auf der Gegengerade oder Haupttribüne, was auch, wie auch immer welches ist. Aber also man musste sich quasi gar nicht in irgendwelche intimen Sphären der Heimkurve begeben, sondern man konnte im großen Bogen drumherum laufen. Also das war für jemanden Neutrales, der nichts Böses gewollt hat, eine sehr, sehr angenehme Situation. Ja, hab mich dann auf der, was ist denn das denn, Gegengerade, ich weiß gar nicht, welche ist. Ich glaube, ich war auf der Haupttribüne, würde ich vermuten. Hab mich dann niedergelassen und hab schon von außen gehört, da werden schon die Scheißer Brücker begrüßt. Also das kam schon brachial da durch die Eingangstore und hab dann im Stadion wirklich ein sehr, sehr gutes Bild vorgefunden. Also ich war so eine halbe Stunde vorher da und beide Kurven waren schon in guter Mannstärke vorhanden. Beide sehr, sehr dunkellastig gekleidet, ne? Und beide so ein bisschen schon auf Derby-Stimmung, hast du das Gefühl gehabt, dann erstmal nur mit dem Gepöbel und die Mannschaften auspfeifen, beziehungsweise bejubeln, je nachdem, welche Seite da gerade auf den Platz kam. Dann hat sich so die ganze Veranstaltung da abgespielt. Also sehr, sehr unterschiedliche Support-Stile. Mannheim hat genau das Bild durchgezogen, was ich so ein bisschen schon vorm Stadion erwartet habe. Das ist oldschool. Das ist wirklich so wie Fußball in den 90ern wahrscheinlich auch vielfach war. Das ist da schon ein Stück weit stehen geblieben. Hat sich auch gesanglich in der Kurve, also da wirst du jetzt nicht die großen Melodien erleben und auch nicht die kreativsten Zwölfzeiler, sondern da wird echt viel Klassiker in einer brachialen Lautstärke zum Besten gegeben. Das ist schon ganz witzig. Auch, da macht der Torwart Abschlag, der gegnerische Torwart, der Saarbrücker Torwart vor der Kurve und dann brüllt die ganze Kurve, Arschloch, Wichser, Hurensohn, deine Mutter hatte ich schon. Das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gehört, glaube ich. Also so mega, mega geil und Saarbrücken natürlich das krasse Gegenteil. Ne? Also die da mit ihren melodischen Ansätzen.
Trotzdem viele Leute.
Ja, haben sie trotzdem, okay, haben sie richtig krass hingekriegt. Also sind hinter das Tor gegangen, also auf die Sitzplätze, ja. Und haben dann quasi so da zentral diese ganze Tribüne koordinieren können. Und das ist krass, aber in Saarbrücken, also da singen die was von Tribünen und Traversen und Mentalität und das singen 3000 Leute mit, ne? Das ist unfassbar, aber das kriegen die wirklich hin. Und am Anfang hatten sie sich noch ein bisschen Probleme gegen die Laut Mannheimer durchzusetzen. Spiel war dann relativ schnell zugunsten der Saarbrücker, also was Mannheim da gespielt gespielt hat, ist wirklich unterirdisch. Das ist kein Wunder, dass das Stadion da jetzt nicht in bester Laune war. Und Saarbrücken hat dann quasi diesen Rückenwind vom Sportlichen mitgenommen und hat dann irgendwann sind sie so auf der Tribüne auch ein bisschen weggezogen und haben dann ihr Ding komplett durchgezogen. In einer echt stabilen Lautstärke für das, was die an Kreativität da auch noch reinbringen und an Abwechslungsreichtum. Also waren schon echt ein paar Highlights dabei.
Ich habe gesehen, es gab ein Spruchband von Saarbrücken. Die haben jetzt mit dem DFL-Investoreneinstieg nicht so viel am Hut.
Ja.
Aber es gab das Spruchband Solidarität mit allen Protesten gegen den Investor der DFL.
Gegen DFL-Investoren,
gegen genau. DFL-Investoren. Ja. Das war für Waldhof oder für den Ordnungsdienst problematisch, oder?
Ja, also das wurde innerhalb der Halbzeit angebracht, ja. Während die Kurve gar nicht so voll war. Das haben so 3-4 Einzelpersonen, wenn ich das gesehen habe, quasi so über die ganze Breite dieser Tribüne angebracht. Das hing dann erstmal so für 2-3 Minuten und habe ich mir schon gedacht, okay, dann wird es auch irgendwas dazu nachher in der Kurve mitgeben, die quasi jetzt hier schon als Motto, ja, Solidarität, also man ist jetzt nicht direkt involviert als Drittligist, aber man solidarisiert sich und macht irgendwas und dazu wurde dann quasi im mittleren Teil der Tribüne ein Spruchband hochgehalten, wir haben euch was mitgebracht.
Ja.
Klingt erstmal schon, dass man weiß, wie es sich ergänzt.
Fisch, Fisch, Fisch.
Also wir haben euch was mitgebracht, Hass, Hass, Hass ist ja so ein gängiger Slogan. Haben sie leicht abgewandelt, hat man anhand der Buchstabengrafik schon gemerkt, das war nämlich alles sehr wässrig, ja. Und die haben aber keinen Hass mitgebracht, sondern nass, nass, nass. Und dementsprechend sind dann quasi, beziehungsweise hätten dann geschlossen die Wasserbomben fliegen sollen. Da aber der Ordnungsdienst vorher schon an diesem Spruchband unten am Rütteln war, sind dann schon die Wasserbomben auf die Ordner geflogen. Also da wurden die Ordner schon gut abgeschossen. Dazu haben sich dann auch mehrere Personen unten dafür stark gemacht, dass das Spruchband hängen bleibt. Die
wollen es abreißen, ne?
Die wollen es abreißen, die wollen es runterreißen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vermutlich ging es mal wieder um Fluchttore. Wobei ich mir auch denke,
die werden eher benötigt, wenn ihr da jetzt am Rumreißen seid.
Ja, erstens das. Zweitens ist, so wie dieser Block aufgebaut hat, auch vor der, also die Kurve selber hat quasi einen Zaun und danach kommt so ein Stück weit Innenraum, der quasi noch zum Block gehört. Also bestimmt so ein 2-3 Meter breiter Gang, der quasi auch zur Entfluchtung problemlos dienen könnte. Also ich weiß nicht, inwieweit das wirklich ein sicherheitsrelevantes Fluchttor ist. Und abgesehen davon, da hängt halt so ein Stück Stoff. So, weißt du?
Ja, 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 ja.
Also selbst wenn das jetzt wirklich vor dem Eingang hängen würde, wenn du dieses Tor aufmachst, dann geht das auf.
Stand jetzt, glaube ich, noch keine Stellungnahme dazu, weil ich weiß nicht, ob das ein Ordnungsdienst, ob die das dann selbst entschieden haben oder ob Waldhof Mannheim das dann entscheidet oder die Polizei, weil es hat ja immer so einen komischen Touch dann.
Ja, zumal ja auch beim Ausrollen quasi die Leute in den Innenraum sind und das aufgehangen haben, ja. Und da war es ja noch kein Thema. Sonst hätten die ja quasi direkt da Stress bekommen, warum die jetzt im Innenraum sind, um das Spruchband aufzuhängen. Und dann gab es auf jeden Fall Ärger, da wurden schon einige Wasserbomben verschwendet, um quasi den Orten, die Ordner, ja, einzunässen, einzuseifen. Hat dann auch weitestgehend geklappt, also da, wo Saarbrück quasi an der Front gekämpft hat, ist das Ding hängen geblieben. Am Rande, ganz außen, wo Solidarität stand, da hatten die Ordner schon weite Teile des Spruchbands abgebaut. Stand dann quasi nur noch mit den Protesten der gegen die DFL-Investoren. Also klar, den Sinn hat jeder verstanden. Als dann das Spiel losgehen sollte, sind die Wasserbomben geflogen und ich glaube auch ein paar andere Sachen, weshalb dann der Anstoß der zweiten Halbzeit auch um ein paar Minuten verzögert wurde. Position der Virage ist quasi rübergekommen. Der Ordnungsdienst hat da jetzt ein ziemlich albernes Bild abgegeben, zumal es jetzt auch so, ich weiß nicht, was sie davon haben. Also
selbst, ja, voll, total.
Es geht ja wirklich um Minuten. Also ist jetzt nicht so, als ob das da direkt einen Effekt gehabt hätte. Also selbst wenn jetzt irgendwo eine Panik ausbricht, dann ist dieses Spruchband noch schneller abgerollt, als irgendwer an diesem ersten Fluchttor sein kann.
Sowas ist immer eine Frage des Fingerspitzengefühls.
Ja, ja,
und wenn man voll das dann nicht beweist, dann ist irgendwie immer, auch wenn Waldhof Mannheim, wir wissen es ja nicht, wenn die jetzt nichts damit zu tun haben, es einfach so gemacht wurde, es steht ja trotzdem über dem Spiel, weißt du, dann so?
Ja, ja.
Und das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, keine Ahnung.
Also sehr, sehr alberner Auftritt von diesem Sicherheitsdienst da. Das ist so Leute, das ist dann immer, wenn da so 450-Euro-Kräfte eingesetzt werden, die gar nicht wissen, was hier Phase ist und die sich dann zu wichtig nehmen, ist immer, kommt halt immer aus der Stellung immer albern rüber. Ja, ja, die dann auf einmal meinen, jetzt haben sie einen Job, jetzt sind wir hier berufen.
Hast du geknallt nach dem Spiel?
Ja, ich bin dann so 10 Minuten nach Abpfiff raus und bin dann quasi auf dieser besagten Brücke hinter der Heimkurve wieder zurückgelaufen. Und da habe ich dann so rein akustisch schon wahrgenommen, okay, hier passiert gerade noch was, habe dann versucht, noch so einen Blick reinzuwerfen. Ja, die Mannheimer waren dann quasi am Zaun am Rütteln und haben so, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, aber versuche noch in den Innenraum zu kommen, um quasi auf die andere Seite zu kommen. Außerdem war dauerhaft noch so eine Böllerung. Also das hat überall mal hier und da ist noch ein Böller geflogen, auch während des Spiels übrigens ein, zwei, die so einfach, ich glaube im Stadion sogar auch einfach explodiert sind. Auch interessante Einsatz von pyrotechnischen Materialien hier. Also hat halt quasi vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel immer irgendwo so ein paar Polenböller hochgegangen. Ja, nach dem Spiel, ich glaube, auf dem Gästeblock soll noch ein bisschen Ärger gegeben haben, habe ich aber nicht mehr so ganz bewusst wahrgenommen. Weiß nicht wie groß das Thema war. Hat uns auch noch jemand reingeschickt hier, dass es nachher wohl noch ordentlich gerappelt hat. So im Stadion selber, also so der komplette Derby-Hass, wie man das von anderen Spielen schon mal wahrgenommen hat, hatte ich jetzt nicht erlebt. Es wurde jetzt gar nicht, also es wurde schon ein bisschen gepöbelt, aber das habe ich schon krasser erlebt. Aber grundsätzlich war es schon eine feindselige Stimmung, das muss man schon sagen.
Ja, das klingt doch fantastisch. So wollen wir es doch haben.
Ich würde sagen, damit können wir Deckel drauf machen. Ich würde noch mit einem Harry Potter-Zitat rausgehen heute wollen.
Bitte, ich bitte darum.
Hermine Granger in Harry Potter. Wer? Hermine Granger.
Ich kenne den Hermann Meyer. Kennst du den? Der Herminator? Kennst du nicht Hermann Meyer? Wie er die Greif immer runter ist? Ski-Alpin? Komm, mach weiter.
Hermine Granger in Harry Potter und der Halbblutprinz. Entschuldige mich, ich gehe mal kurz brechen. Das war auch nochmal in Richtung der DFL-Investoren. Ansonsten, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf.
Ja, war eine schöne Folge.
Spaß gemacht. War eine schöne Folge.
Ich hoffe, die Harry Potter nimmt mal keiner rein. Jetzt bei den nächsten Protesten nochmal irgendwie mit Ole einer Björn dann was machen. Ja,
du hast keine Lust mehr, ne?
Nee, ich will jetzt was mit also Ole einer Björn dann.
Ja, absolut. Also der Nächste, der hier wieder Harry Potter und Voldemort in die Fankurve bringt, den soll echt der Cruciatus-Fluch treffen.
Was?
Ein unverzeihlicher Todesfluch. Mann!
Ja, Cruciatus AD. Sollen wir rausgehen hier, Tim?
Deckel drauf? Ja.
Mach mal den Cruciatus drauf jetzt hier.
Cruciatus. So, Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne magische Woche.
Wir protestiert weiter.
Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns jetzt schon richtig drauf. Absolut. Und sorry für alle, die es mit Star Trek und Star Wars halten. Ich habe immer noch keine Ahnung von letzter Woche. Da gab es auch Ärger. Oh, ja, egal. So, Deckel drauf. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.